Moin, hallo, servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast mit einer Review der vergangenen Finals. Wir haben ja noch nicht über Spiel 7 gesprochen. Das werden wir so ein bisschen adlermäßig drüber schwebend jetzt tun. Und im Anschluss vielleicht, wenn wir Zeit und Lust haben, sprechen wir dann noch über die Trades, die in den vergangenen Tagen so durchgegangen sind. Zumindest die wichtigeren, die mit den größeren Namen. Und sparen uns so ein bisschen Pick 53 gegen Pick 47 und Cash Considerations oder sowas. Und zu dem ganzen Spaß hier habe ich mir den Patrick eingeladen. Grüß dich, Patrick.
Hi, Sammo.
Hi, genau, mein Name ist Sammo, wie üblich. Und Christian weilt im Urlaub. Benne ist leider nach wie vor zeitlich noch ausgenockt und deswegen sind wir beide zu zweit am Start. Um Gäste einzuladen, waren wir zu faul, müssen wir zugeben. Und deswegen, ja, ist doch auch nett, wenn wir hier mal zu zweit ein bisschen schnacken. Und ich gehe mal davon aus, du hast Spiel 7 logischerweise gesehen.
Na klar, sogar live.
Sogar live, ja. Ich habe es nicht live geguckt, aber ich habe es geschafft, mich einen kompletten Tag tatsächlich nicht zu spoilern, was super schwer war. Und habe es mit einem Kumpel geguckt, der es auch geschafft hat, sich den kompletten Tag nicht zu spoilern. Es war wirklich Radio ausgelassen, sind nicht auf so die üblichen verdächtigen Spiegel Online und sowas gegangen. Also auf Sportseite natürlich sowieso nicht oder irgendwelche Flash-Score-Ergebnis-Apps oder was es halt so gibt. Klar, nein. Aber irgendwie ist es ja immer so, dass dann irgendwie du denkst so nichts Böses und gehst irgendwie raus und dann kommt plötzlich irgendein Kollege und sagt, na, es war geil gestern, oder? Mit dem Thunder. Also irgend so ein Satz fällt ja meistens, aber ich bin drumherum gekommen. Und das Witzige war dann, dass wir dann abends versucht haben, den Beamer anzukriegen. Und es ging irgendwie nicht so richtig und dann haben wir uns entschieden, dass die Frau von meinem Kumpel den Stream anmachen muss, weil ich glaube, du, Patrick, und Dennis auch hatten im Chat ja schon gewarnt, so bloß nicht das All Possessions Recap gucken oder halt auch nicht das ganze Spiel, weil man dann direkt mit den Vorschaubildern oder irgendwie gespoilert, ich weiß gar nicht, was da war, weil ich habe es mir ja nicht angeguckt.
Ja, die ersten 20 Sekunden in dem All Possessions Recap, als es hochgeladen wurde, die ersten paar Stunden war irgendwie direkt Halliburton, der quasi schmerzverzerrt am Boden liegt oder so. Ja. Und dann die Thunder, wie sie, ich glaube, einfach nur als Shay ausgewechselt wurde, eine Minute vor Schluss oder zwei, wie er quasi sich mit Mark Dagnold umarmt hat. Aber ist ja quasi schon relativ obvious Spoiler so ein bisschen. Also ja, mal wieder wild doof von der NBA. Sie haben es dann tatsächlich, glaube ich, auch kurz nachdem Dennis das geschrieben hatte, irgendwann runtergenommen und ich habe jetzt nicht mehr überprüft, wie es aktuell aussieht, aber im Zweifelsfall haben sie es dann ausgetauscht, aber auf jeden Fall ein paar Leute haben sie ordentlich gespoilert, glaube ich.
Ich verstehe es ja nicht. Früher war es ja immer so, dass grundsätzlich, wenn du rein bist und hast die Ergebnisse ausgestellt, dass dann das Vorschaubild zu dem Spiel in der App und online natürlich im Webplayer und so weiter immer das Siegerteam gezeigt hat. Und wenn du das halt irgendwann rausgefunden hattest, das war so nervig und dann, es gab noch krassere Spoiler, aber das war dann eine ganze Zeit. Und ich hatte den Eindruck, dass es dann zeitweise mal im Griff hatten, weil es gab einfach keine Vorschaubilder mehr.
Aber jetzt ist auch ein guter Workaround.
Ja, genau, wir schaffen einfach sämtliche Serviceleistungen hier ab. Na gut, und jetzt, ich meine, wenn du dann natürlich da gespoilert wirst, noch blöder. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht geht die NBA davon aus, dass man es dann halt eh live schaut, wenn man so interessiert ist an einem Spiel 7 und kein Recap. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Also eigentlich sollte man sowas einfach weglassen und fertig.
Gut, ich meine, gerade bei internationalen Fans macht es ja auch total Sinn, dass sie das vielleicht nicht live schauen können. Also kann ja nicht jeder um 2 Uhr oder 2.30 Uhr dann sich 2,5 Stunden die Spiele anschauen. Also das ist ja schon ziemlich wild tatsächlich. Aber der Service vom NBA League Pass, der ist sowieso ausbaufähig, sage ich mal.
Sehr ausbaufähig. Also ich bin der festen Überzeugung, in dem Moment, wo sich Microsoft eingemischt hat, ist alles im Bach runtergegangen. Und es ist halt auch wirklich so. Also die App wurde umgestellt auf diese Powered by Microsoft, was auch immer die dann wirklich verändert haben eigentlich hinten dran. Und seitdem war wirklich alles kacke. Zeitweise konntest du ja, ging das Streaming nicht richtig, es hat nicht richtig connected mit Chromecast und Co. Dann konnte man ja, ich weiß nicht, das erste Jahr oder so, gar kein Spiel mehr runterladen plötzlich.
Ja, genau.
Was ja für Reisen im Zug und Flugzeug absolute Vollkatastrophe ist, zumindest in Deutschland. Also in Deutschland, was den Zug anbelangt, Flugzeug ist eh blöd. Und das geht jetzt wieder, aber ich habe gemerkt im Urlaub, wie furchtbar langsam es geladen hat, obwohl andere Sachen schneller geladen haben. Also es lag in dem Fall nicht an der Netzgeschwindigkeit, sondern auch ein bisschen an der App. Naja, okay, ich glaube, wir schweifen hier ab, aber auf jeden Fall hat es funktioniert mit Real Life gucken. Und ich muss allerdings sagen, gefühlt hat man sich ja trotzdem nach 7 Minuten gespoilert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Moment, als Halliburton da zu Boden sank, und ich habe jetzt im ersten Moment zum Beispiel noch gar nicht so richtig gesehen, was da eigentlich war. Also ich sah nur ihn irgendwie hinfallen, dachte mir so, naja, so richtig viel Fremdeinwirkung war das aber nicht. Er sah, war, also sehr, sehr unüblich für NBA-Verhältnisse, dass jemand mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Court pocht mit der Faust. Das ist ja, sieht man eher im Fußball bei jeder Nichtberührung. Aber hier hat man schon gemerkt, oh scheiße, da ist irgendwie wirklich was vorgefallen. Und als man dann genauer hingesehen hat und hat dann gesehen, wie im Bein einfach es wahrscheinlich einen Knall gemacht haben muss, den man aber nicht gehört hat in der Übertragung und alles durchschlackert einmal, da war, also mir war es sofort klar, shit, Achillessehne durch, das war's. Ich weiß nicht, wie es dir ging in dem Moment. Und das war auch so ein bisschen so ein Spoiler, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, das war jetzt nichts Gutes.
Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel zwar live geschaut, aber ich war in Belgien im Urlaub ein paar Tage und habe es quasi am Handy auf dem Mini-Bildschirm geschaut. Also ich habe den Ripple, den man da sieht bei der Verletzung, den habe ich gar nicht so krass gesehen, aber trotzdem fand ich, sah das schon relativ klar nach der Achilles-Verletzung aus, die es jetzt auch am Ende geworden ist. Ich habe es dann vor allem in der Wiederholung, hat man es ja, ESPN hat uns das ja Gott sei Dank noch 2-3 Mal direkt gezeigt, den Mechanismus, ne, auch schön vergrößert nochmal, und dann hat man es schon ziemlich schnell gesehen, dass es auf jeden Fall das Ende war für Halliburton in den Finals. Und ich fand, das war dann auch relativ schnell klar, dass das auch für die nächste Saison, für die Pacers nichts Gutes bedeutet. Man muss ja sagen, im Game haben sie sich ja dann noch relativ ordentlich gehalten. Also zur Halbzeit haben sie sogar noch mit einem Punkt geführt. Also am Anfang fand ich, hat man das Fehlen von Halliburton jetzt gar nicht so unbedingt gemerkt. Man muss halt dann sagen, nach der Halbzeit ist es dann schon ziemlich offensichtlich geworden, wie gut die Thunder das ausnutzen können, dass den Pacers einfach ihr kompetentester Ballhändler und Playmaker fehlt. Und gerade was so gegnerische Turnover angeht, da haben sie ja dann wirklich massiv Turnover forciert. Die Pacers hatten dann ein Stretch, wo irgendwie nur noch TJ McConnell scoren konnte und sonst niemand. Also ich glaube, der hat im dritten Viertel irgendwie von 10 Minuten bis irgendwie Anfang vom vierten Viertel hat nur er gescored, sonst niemand. Also das ist schon wirklich krass gewesen, wie abhängig sie dann da auch von ihm waren. Aber auch da hat man am Ende gesehen, der hatte irgendwie 7 Turnover. Also der funktioniert auch einfach viel, viel besser. Neben Halliburton ist es auch einfach nicht sein Spiel dann da als alleiniger Spielgestalter voranzugehen und irgendwie das Team zu tragen. Das klappt nicht, aber ich glaube, damit hat auch, wenn wir ehrlich sind, niemand gerechnet, dass TJ McConnell irgendwie ein ganzes Finals-Spiel gewinnen kann. Und beim Rest, finde ich, hat man dann auch irgendwie relativ, jetzt nicht schnell gemerkt, dass die Luft raus war, aber einfach, dass sie da qualitativ den Thunder schon unterlegen waren. Ich meine, sie haben dann sogar ihre Dreier ordentlich getroffen, 39%, haben es auch nicht irgendwie massiv das Rebound-Battle verloren oder so, aber sie haben einfach so viele Turnover begangen, am Ende 21 Stück und die Thunder nur 7, also 3-mal so viele. Und das kannst du dir dann in der Situation nicht erlauben, aber da sind ihnen dann halt irgendwie die Waffen ausgegangen, leider, muss man sagen.
Ja, es waren sogar 23 Turnover. Also es ist, was ich halt ein bisschen schade fand, also zunächst mal Tyrese Halliburton ist ja reingestartet wie die Feuerwehr, also hast wirklich gemerkt, der ist sowas von ready für ein Game 7. Der hat 3 Dreier in Folge mehr oder weniger eingenetzt. Es hat sich angefühlt, als könne er nicht treffen. Er war wahnsinnig schnell. Er war einfach unfassbar energiegeladen. Und so diese ersten Minuten, die haben ihm wirklich so ein bisschen das Gefühl gegeben, oh, hier kann es wirklich, wirklich ein Upset geben heute, wenn man das überhaupt noch als Upset bezeichnen möchte. Weil die Pacers einfach wesentlich frischer und agiler gewirkt haben am Anfang. Und als er dann raus war, klar, hat man sich überlegt, okay, wer kann jetzt übernehmen für ihn? Und so spontan eingefallen ist natürlich, ja, TJ McConnell muss eine viel größere Rolle übernehmen, wenn Tyrese Halliburton nicht da ist, weil irgendwer muss halt diese, ich nenne es jetzt mal Floor General Duties irgendwie übernehmen. Und da bietet sich natürlich in gewisser Weise TJ McConnell an, klar. Eigentlich hätte man sich gesagt, okay, jetzt ist die große Stunde von Pascal Siakam gekommen, weil der ist obvious der beste Spieler des Teams. Nach oder mit Halliburton, wie auch immer man es betrachten möchte, aus welchem Blickwinkel. Und wenn man dann sieht, dass Siakam im Spiel 16 Punkte gemacht hat, weil er auf der einen Seite aus meiner Sicht in die Offense auch oft gar nicht so gut eingebunden war. Natürlich die Thunder auf der anderen Seite genau dasselbe sich wahrscheinlich gedacht haben, wie wir uns das jetzt gedacht haben und versucht haben, ihn natürlich auch rauszunehmen und entsprechend zu verteidigen. Aber ich finde, er konnte sich irgendwie nicht so richtig entfalten. Also es war einfach so richtiges, nicht so ein richtiges Pascal Siakam-Spiel. Also er wurde wenig eingesetzt, konnte sich selber relativ wenig einsetzen und dann ist halt der Ball über andere Leute irgendwie gegangen. Und wie du es gesagt hast, dann phasenweise einfach nur über TJ McConnell. Und ich muss sagen, da habe ich auch so ein bisschen zwiegespalten drauf geguckt, weil auf der einen Seite dachte ich, geil, und ich weiß noch, wie wir da saßen und bei jedem Korb, den er gemacht hat, so, wow, wie hat er den jetzt wieder reingemacht, weil er ist ja weder der Schnellste, noch der Dynamischste, noch der Athletischste, noch sonst irgendwas. Und dann sein Move war ja eigentlich jedes Mal, einen Verteidiger vor sich zu haben, den irgendwie abzukochen, gefühlt aber zu langsam an ihm vorbeizulaufen und trotzdem diesen Korbleger an der Hand vorbeizustecken, ne? Also es ist ja genau das Ding, was er immer macht und es war schon mega geil, wie er es gemacht hat und man sieht auch, dass TJ McConnell auch irgendwie mehr drauf hat vielleicht, als so seine Rolle und das, was man so über ihn immer sagt und weiß, eigentlich hergibt, aber das heißt halt auf der anderen Seite auch, also wenn TJ McConnell alles macht, dann kann irgendwie auch was nicht stimmen mit der Offense, muss man dazu sagen. Also es kann sein, klar, wer trifft, hat recht und dann soll er auch weitermachen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass in der Phase, in der sich TJ McConnell reingespielt hat, sich der Rest von der Offense, der noch da war, einfach komplett rausgespielt hat. Und das war offensiv nicht gut für die Pacers.
Ja, absolut. Man hat auch einfach gesehen, wie sehr dieses Team von diesem Team-Basketball lebt, dass irgendwie jeder mal heiß laufen kann. Aber das ist halt trotzdem irgendwie wichtiger gewesen, wäre da eine bessere Floor-Balance zu finden, würde ich mal sagen. Also ja, da hat man irgendwie Nembhard, finde ich, hätte mehr irgendwie als Playmaker versuchen müssen oder mehr eingesetzt werden müssen. Auch gerade, was du gesagt hast, bei Siakam, ich finde, da hat man auch noch mal gesehen, dass er eben schon zwar ein Star ist, aber halt schon irgendwie mehr so ein Komplementärspieler und eben keine Nummer-1-Option sein kann. Also er hat am Ende dann 13 Würfe genommen, die zweitmeisten im Spiel zusammen mit TJ McConnell und knapp hinter Mathurin. Aber da hätte irgendwie von ihm auch noch mehr kommen müssen, aber er hat es dann, wie du schon gesagt hast, nicht selber forcieren können. Man hat ihn irgendwie auch nicht eingesetzt. Ist dann natürlich auch für die Thunder viel, viel einfacher geworden, weil sie sich halt nur noch, in Anführungszeichen, nur noch auf ihn konzentrieren mussten und eben nicht mehr auf Halliburton. Ich meine, TJ McConnell hat man ja auch so ein bisschen scoren lassen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen. Also da hat man ihn immer 1-gegen-1 verteidigt, man hat da nie ein Doppel geschickt oder so ein Quatsch, sondern hat da immer gesagt, wenn TJ McConnell heute 8 aus 13 Zweier trifft, dann sollte es halt so sein, aber ansonsten hat man da ihn jetzt auch irgendwie nicht zum Playmaker oder so gemacht, also er hat 3 Assists gesammelt, aber er hat da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, seine Teammates irgendwie großartig einsetzen können und das, ja, fand ich, war schon ziemlich auffällig. Dann habe ich gerade schon Mathurin angesprochen, ich fand, der war auch noch ziemlich gut, der hat sich ordentlich dagegen gestemmt, hat 7 Offensiv-Rebounds geholt, 13 Rebounds insgesamt, 24 Punkte gemacht, war 10-mal an der Linie, hat alle seine Freiwürfe getroffen und war auch aus dem Feld okay effizient mit 6 aus 14 und 2 getroffenen Dreiern. Also da, finde ich, hat man auch bei ihm gesehen, dass es schon funktionieren kann, wenn auch in den Playoffs, also in den Finals jetzt auf dem höchsten Level, konnte er sich da ordentliche Würfe herausspielen, auch gerade ja so als Bench-Mikrowelle im Endeffekt. Hat sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Aber ansonsten kam da halt vom Rest irgendwie immer ein bisschen zu wenig. Also ich, wenn man da irgendwie noch einen Spieler oder eineinhalb gehabt hätte, die noch ein bisschen heiß gelaufen wären, dann wäre das Spiel vielleicht auch noch enger geworden. Aber ja, gerade wie ich schon vorhin gesagt hatte, mit den Turnovern, die man da hatte und mit den Steals, die Thunder sich geholt haben, 14 Steals, auch ziemlich krass. Da wird es dann einfach nichts und funktioniert einfach zu gut. Auch wenn ich sagen muss, an sich die Thunder Stars fand ich offensiv gar nicht so überzeugend, aber für ein Game 7 jetzt vielleicht auch nicht so sonderlich überraschend. Die meisten Game 7s in der NBA-Geschichte sind ja eher so ein bisschen so ein Grind und jetzt nicht so, dass irgendwie ein Team oder beide Teams irgendwie den besten Offensivbasketball auf einmal spielen. Ich finde, das war schon ziemlich auffällig. Aber insgesamt fand ich, war es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel. Wäre halt schön gewesen, wenn Halliburton hätte durchspielen können, weil, wie du vorhin gesagt hast, ich hatte auch so ein bisschen im Gefühl, dass er an dem Tag richtig heiß war und auch irgendwie ready war zu dominieren. Ja. Und das hat uns jetzt die Verletzung so ein bisschen geraubt, aber ja gut, also so ein bisschen War of Attrition ist es ja immer. Leider war es diesmal extrem, dass es halt auch gerade in Spiel 7 passiert und nicht irgendwie in Spiel 1 oder so der Finals, aber immerhin hatten wir so insgesamt, würde ich sagen, schon noch sehr, sehr unterhaltsame Finals und jetzt insgesamt auch einen über die Saison gerechnet auf jeden Fall verdienten Champion, auch wenn ich glaube, dass die meisten neutralen Zuschauer jetzt am Ende vielleicht schon eher den Pacers die Daumen gedrückt hatten. Ja. Aber insgesamt waren die Thunder über die gesamte Saison mit Regular Season auch dann das von den Playoffs ein sehr, sehr dominantes Team. Und was ja Netrating und so weiter angeht, eines der historisch dominantesten Teams. Die Defense war ziemlich krass und so weiter. Also ich glaube, jetzt so der Immediate Impact von dem Game 7 und von den Finals ist vielleicht wirklich, dass man so denkt, ja, man wird sich in 5 Jahren nicht mehr an die Thunder erinnern, aber ich glaube, der Eindruck täuscht ein bisschen. Also klar, man spricht jetzt erstmal über Halliburton und seine Verletzung und wie geht es bei den Pacers weiter, aber wenn die Thunder jetzt vielleicht wirklich eine Stil lostreten oder so, dann wird man sich in 3 Jahren auch noch dran erinnern, dass die Thunder hier den Grundstein gelegt haben mit dem Titel im Endeffekt.
Ja, absolut. Und es war ja auch ein höchst verdienter Titel, ist ja auch gar keine Frage. Du hast recht, die Finals-Serie insgesamt war wahnsinnig unterhaltsam, weil du halt sehr viele Storylines irgendwie hattest, an denen man sich so entlanghangeln konnte. Es gab viele Wendungen, also das klingt jetzt blöd, ne, aber mal die einen gewonnen, mal die anderen gewonnen und jeweils dann aber auch überzeugend. Und dieses, ja, mit dem Spiel 6 geht's weiter in Spiel 7, ja, nein, und dann halt das wieder reingeholt und dann wirklich diese Spiel 7-Atmosphäre, wo wir vorher noch gesagt hatten, wenn du dich erinnerst, in unserem letzten Pod, wie weit geht's? Und meine Prediction war ja, also wenn die Pacers in Spiel 7 kommen, dann gewinnen sie es auch. Und ja, ist jetzt natürlich nicht so gekommen, wie meistens bei unseren Predictions. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sich Tyrese Halliburton da komplett zerlegt. Also ich würde wirklich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, das kann ich natürlich locker, weil wird nie möglich sein, die gegen zu beweisen. Wenn er fit gewesen wäre, geblieben wäre, also über das Spiel, und dazu hätte er gar nicht mal so rasieren müssen wie jetzt in den ersten 7 Minuten, das ist jetzt natürlich auch unwahrscheinlich. Ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen. Ich glaube, die hätten die Energie mitnehmen können, also ein paar Plattitüden rauszuhauen, Basketball ist a game of runs. Natürlich können dann auch die Thunder irgendwann plötzlich wieder aufholen. Das haben wir jetzt oft genug gesehen in diesen Finals insgesamt. Und wenn wir daraus eins gelernt haben, dann, dass du natürlich nicht sicher sein kannst, bloß weil man einer ein bisschen führt. Aber ich glaube schon, dass es dann hätte anders laufen können. Und es ist halt wahnsinnig traurig, vor allem für ihn, weil du musst ja überlegen, er ist jemand, der auf jeden Fall wirklich einen Kampfgeist in sich trägt. Das tun natürlich sehr viele NBA-Spieler, aber ihm merkt man es ja auch an. Und er hat sich ja wirklich versucht, irgendwie in dieses Spiel 7 zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da gar nicht klar war, ob er überhaupt spielen kann, weil er eh schon verletzt war. Und dann hat er es geschafft und dreht so auf. Und ich dachte so, alter Vater, ich habe gedacht, also der läuft jetzt irgendwie so halb auf Krücken dann nochmal durch, hier, dieses 7. Spiel, aber nichts da, sondern wirklich aufgedreht und zack, war es vorbei. Also es muss auch mental wahnsinnig, wahnsinnig hart sein, wenn du weißt, das wäre der Moment, wo ich im Prinzip mein ganzes Sportlerleben darauf hingearbeitet habe, jetzt ein Spiel 7 zu haben und in diesem Spiel 7 am Ende vielleicht noch zu triumphieren und dann verletzt du dich einfach so hart. Also Verletzungen sind immer hart, keine Frage, bei anderen natürlich auch, Jason Tatum und Co., aber ich glaube, in dieser Situation kommt ja noch dazu, nicht nur, dass du dich verletzt hast und selbstverständlich kann er dafür nichts und auch sonst natürlich keiner. Aber ich glaube, diese Vorwürfe werden wahrscheinlich immer mitschwingen, wenn ich das irgendwie geschafft hätte, da gesund zu bleiben. Also ich glaube, das ist auch wirklich was psychisch an einem nagt. Und wir werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen Artikel dann bekommen darüber, wie er damit umgeht jetzt. Also ich glaube, ich will jetzt ihm nichts andichten oder so, aber ich glaube, psychologische Beratung macht da schon viel Sinn in so einer Situation.
Ja, absolut. Also er hat jetzt ja auch irgendwie nach der OP direkt einen Post rausgehauen, in dem er schon ziemlich ausführlich erläutert, dass ihn das jetzt schon mitgenommen hat und so weiter, dass er aber dran glaubt, dass er oder hat dran arbeitet, wieder gut zurückzukommen oder noch besser zurückzukommen oder was auch immer. Mhm. Und dass er das auch jedes Mal wieder so machen würde. Also er hat geschrieben, er würde das jedes Mal wieder so machen, um seine Jungs nicht im Stich zu lassen oder um sein Team nicht im Stich zu lassen, um der Stadt eine verdiente Championship zu holen und so weiter. Also ich glaube, er wird das jetzt nicht initial bereuen, vielleicht, also wie du schon gesagt hast, psychologische Betreuung oder so macht da auf jeden Fall Sinn für solche Gedanken, falls man da irgendwie mal negativ abrutscht dann als Sportler in so einer Situation. Weil es gibt ja durchaus auch Leute, die jetzt danach gesagt haben, ja, hätte er mal lieber nicht gespielt, dann hätte er die nächsten 1-2 Jahre immer noch oder die nächsten paar Jahre natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Chance oder zumindest eine Chance, in die Finals zu kommen. Jetzt im nächsten Jahr ist die ja auf jeden Fall schon mal weg, die Chance. Also da glaube ich, ja, also 9 Monate ist, glaube ich, mindestens mal die Ausfallzeit bei so einem bei so einer Verletzung, ich glaube, meistens geht es eher Richtung 12 Monate oder mehr. Er hat jetzt natürlich auch in Game 7 sich zugezogen. Also das ist, glaube ich, ziemlich utopisch anzunehmen, dass er nächstes Jahr spielen kann und dann erst in der Saison drauf. Und ich meine mal, KD hatte die Verletzung ja auch, die sich da bei den Warriors noch zugezogen hat. Und der hatte in diversen Interviews oder Podcasts auch dann schon mal gesagt, dass es ihn 24 Monate gekostet hat, bis er wieder auf dem Leistungsniveau von davor war. Ja. Also kann man, ja, muss man jetzt schauen, wie sich das bei Halliburton auswirkt, aber könnte echt sein, dass die nächsten 2 Jahre halt im Endeffekt weg sind. Ist natürlich jetzt für ihn nicht so ultra dramatisch, was so Finanzielles angeht. Er hat seinen großen Vertrag schon unterschrieben und so. Und der ist groß genug, er wird nie mehr am Hungertuch nagen oder so ein Quatsch. Aber reine Sportlersicht, was so Legacy angeht, Chancen, einen Titel zu holen, sind ja jetzt 2 Jahre seiner Pre-Prime oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sind halt jetzt im Endeffekt weg. Und wenn er zurückkommt, wird er dann 27 Jahre alt sein und keine 25 mehr. Vielleicht ist die Verletzung dann auch länger, zieht sich, was auch immer, kann ja alles Mögliche sein. Also es ist schon, glaube ich, so ein What-If, was man schon debattieren könnte. Ich habe auch diverse Podcasts gehört, wo die Hosts oder so nicht einer Meinung waren, weil einer gesagt hat, er hätte das auch so gemacht, er kann es auf jeden Fall nachvollziehen als Competitor. Und irgendwie der andere, so Nate Duncan in dem Fall, hat dann gesagt, er kann es nicht so wirklich nachvollziehen, wenn man da angeschlagen ist, da sollte man sich lieber raushalten und so weiter und dann soll man auf das Spiel 7 pfeifen im Endeffekt. Also da gehen die Meinungen echt auch auseinander, finde ich ziemlich interessant.
Ja, ich habe auch so ein bisschen hier gestöbert im Internet, denn also er hat ja vorher eine Wadenverletzung und genau. Im selben Bein auch, indem er jetzt die Achillessehnenverletzung hat und jetzt ist es natürlich so, dass man im ersten Moment irgendwie so dazu neigt zu sagen, so, ah, das ist ganz klar und deswegen hat er sich jetzt die Achillessehne gerissen. Da habe ich mir gedacht, also ich bin kein Arzt, lass doch mal nachlesen. Und jetzt gehen auch hier natürlich so ein bisschen die Meinungen auseinander, aber so bei Medizinern, da habe ich dazu verschiedene Sachen gesehen, sagt man mehr oder weniger, diese Wadenverletzung dieser Art, die Tyrese Halliburton hatte, muss natürlich nicht eine Achillessehnenverletzung herbeiführen. Also es gibt keine direkten Zusammenhang, aber es gibt eben einen indirekten Zusammenhang. Einfach deswegen, weil die Wade das Bein schwächt, weil du deine ganze Biomechanik im Endeffekt änderst, anders auftrittst, anders läufst, anders belastet. Und diese Änderung der Belastung in dem Bein oder in dem Fuß, jetzt besser gesagt, weil die Achillessehne ja dann eher weiter unten reißt, die kann natürlich dazu führen, dass du bei solchen Extrembelastungen, wie es dann nun mal gibt, und wenn man die Zeitlupen gesehen hat, es ist ja schon krass, es ist ja im Prinzip passiert mitten im Laufen, ne? Also er hat gedribbelt und wollte dann durchstarten.
Ja, es ist dieser Negativ-Step, wo er quasi, er hat einen Closeout bekommen und wollte das Closeout attackieren und hatte genau. Im Endeffekt, wollte loslaufen und immer bei diesem Push-Off mit dem rechten Bein ist es halt passiert. Ich glaube, bei KD damals war das eine ähnliche Situation und auch bei Dame und Tatum waren es ähnliche Situationen, in denen das passiert ist.
Genau, es sah ja auch wirklich so aus, als wäre der Winkel zwischen Schienbein und Fuß schon ein sehr, sehr spitzer Winkel gewesen, wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht auch deswegen einfach, weil sein Fuß so groß ist, keine Ahnung, aber es sah irgendwie so aus, als hätte er sein Bein wahnsinnig weit nach unten gedehnt. Und wenn du dann eben nicht fit bist in dem Bein und das irgendwie falsch belastet und sonst irgendwas, dann kann das verstärkt dazu führen, dass genau sowas passiert. Er hätte auch eine andere Verletzung geben können, aber es kann eben auch die Achillessehne reißen. Und deswegen ist jetzt dieses, er hätte vielleicht nicht spielen sollen, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, darauf aufbauen medizinisch. Das heißt, da ist was dran, will ich damit sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwer, weil es halt keine exakte Wissenschaft ist. Also ich weiß nicht, ob jemand ihm gesagt hätte, du darfst auf gar keinen Fall spielen. Hätte er seinen, seinen Arzt, seinen Masseur und seinen, Physio oder so gefragt, hätten die wahrscheinlich aufgrund von Berufsehre und Co. sagen müssen, du darfst nicht spielen. Andere Spieler haben in solchen Situationen schon gespielt. Also ich glaube, dass es echt schwierig ist. Und das ist halt genau diese Situation. Sagst du jetzt, ich bin verletzt, eigentlich kann ich aber spielen, ich fühle mich gar nicht so schlecht, ich lasse jetzt mein Team im Stich und trete nicht in einem Spiel 7 auf? Oder gehst du das Risiko ein? In seinem Fall, er ist das Risiko eingegangen und es ist schiefgegangen. So, muss man ganz klar so sagen, hätte nicht schief gehen müssen, ist aber eben schief gegangen und ich glaube, dass wir in Zukunft genau an diesem Punkt des Öfteren auch wieder angelangen werden bei anderen Spielern und da ist dann natürlich interessant, wie die sich entscheiden werden, aber ich glaube auch weiterhin wird die Entscheidung dann sein, wenn ich irgendwie spielen kann, spiele ich und dann muss man halt mit dem Risiko leben.
ich glaube auch, dass die meisten Sportler in dem Moment einfach gespielt hätten. Also wirklich, keine Ahnung, wenn es in 60-70% der Fälle gut geht oder von mir ist auch noch 50 und du gehst davon aus, dass du deinem Team enorm helfen kannst. Ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ben Shepard von der Bank war, der irgendwie 12 Minuten sieht, sondern es ist halt der Superstar des Teams. Wenn der nicht gespielt hätte, glaube ich, dann wäre von Anfang an auch ziemlich klar gewesen, dass das nichts wird. Und so hat er seinem Team eine realistische Chance auf einen NBA-Titel gegeben. Und es gibt ja jetzt auch keinen Menschen, der ihm garantieren kann, wenn er jetzt ausgesetzt hätte, nächstes Jahr wieder fit oder nächstes Jahr fit gewesen wäre, ganz normal gezockt hätte, dass er in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren nochmal in die Finals kommt. Also
ja, genau.
Die Garantie kann einem ja niemals geben. Es gibt genug Teams, wo man davon ausgegangen ist, die kommen nochmal in die Finals, die kommen nochmal dahin und die werden es oder die haben es nie mehr geschafft. Also ich denke jetzt nur an die 2012er Thunder zurück zum Beispiel, wo man gesagt hat, ja, die werden auf Jahre in die Finals kommen und so weiter. Und das war deren einziger Finals-Auftritt bis dieses Jahr im Endeffekt. Und von den Spielern, die damals im Kader waren, also KD, Westbrook, Harden und so weiter, da ist ja niemand mehr da, obviously. Also von dem her, die haben zwar dann teilweise mit anderen Teams noch Championships geholt, also KD zum Beispiel. Harden hat es auch noch mal tief in die Playoffs geschafft. Westbrook war auch relativ erfolgreich, aber für einen Titel hat es dann im Endeffekt nur für KD gereicht und halt auch nicht bei den Thunder. Also eine Garantie kann einem da auch keiner geben. Deshalb finde ich das schon ja, irgendwo nachvollziehbar. Andererseits halt extrem schade, dass es jetzt so ausgegangen ist.
Ja, also ich kann mir das auch in anderen Situationen vorstellen. Ne? Keine Ahnung, wenn du nie einen Berg hochkommst, bist passionierter Bergsteiger und hast jetzt irgendwie noch 10 Meter bis zum Gipfel. Aber bist schon ziemlich platt. Gehst du die noch oder gehst du sie nicht? Wahrscheinlich wirst du es dann tun. Ne? Bisschen schräger Vergleich, ich weiß. Aber ich glaube, dass es auch in vielen anderen Situationen im Leben man sich wahrscheinlich genau so entschieden hätte, trotz des Risikos. Und deswegen, also verurteilen kann ich es auf gar keinen Fall. Noch dazu muss man sagen, so wie du es jetzt sagst, wer weiß denn, ob sie wieder in die Finals kommen. Und wir hören ja seit Jahren in jedem Podcast, in jeder NBA-Show und Co. Sätze wie da sein, wenn es passiert, wenn sich ein Fenster öffnet, ready sein und so weiter und so fort, ja. Und jetzt haben wir ja hier dieses Jahr wirklich zwei absolute Small-Market-Teams im Finale gehabt. Das ist auch nicht unbedingt üblich, vor allem wenn wir uns vor Augen halten, wie oft die Celtics schon in den Finals waren, die Lakers und ein paar andere große Franchises und die Pacers eben nicht und die Thunder eben auch nicht. Also das heißt, du weißt nicht, wenn du da bleibst in deinem gewohnten Umfeld, kommt das nochmal so weit? Ist vielleicht gar nicht mal so wahrscheinlich, weil andere dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten natürlich haben in Zukunft, weil vielleicht andere Teams um dich rum nächstes Jahr wieder stark sind, deren Verletzungen einfach nicht mehr greifen und so weiter und so fort. Du weißt einfach gar nichts. Und wenn du das Team wechselst, weißt du sowieso gar nichts. Insofern, ja, musst du das halt wahrnehmen. Davon ausgeht aber, was ich jetzt gerade gesagt habe, muss man auch sagen, wir sind jetzt mittlerweile, kann man das so sagen, endgültig in einer Periode angekommen in der NBA, wo wir sagen, es kann wirklich theoretisch mit cleverem Management absolut jeder Meister werden. Also kann man das so sagen, weil wenn man so ein bisschen zurückdenkt, natürlich gab es immer wieder Wechsel, aber wir haben ein paar Franchises, die ziemlich viele Titel gehamstert haben und auch mal über eine Phase. Aber so gerade so die kleinen Teams hatte man oft den Eindruck, da ist es dann schon schwer, irgendwie nach oben zu kommen. Wenn man jetzt hier Indiana und OKC sieht, muss man sagen, aber möglich ist es jetzt ja doch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir uns in einer besonderen Ära befinden, was so Parität angeht. Also seit 2019 immer einen wechselnden Champion gehabt. Klar, davor hatte man die Warriors-Dynastie, wo Cleveland und die Warriors 4 Jahre in Folge in den Finals waren, die Warriors dann auch noch ein 5. Jahr sogar. Aber seitdem eben immer wechselnde Champions, keine Repeat-Champions, auch relativ wechselnde Teams in den Finals. Also die einzigen, die es 2-mal geschafft haben, waren die Heat und die Celtics in der Zeit, wenn ich jetzt auf Anhieb niemanden vergessen habe. Ich finde, da sieht man schon relativ gut, dass sich das auf jeden Fall abwechselt oder durchwechselt. Man hatte jetzt ja auch dieses Jahr relativ klare Favoriten im Osten mit den Celtics, die es dann eben nicht geschafft haben. Nicht nur wegen einer Verletzung, aber auch wegen einer Verletzung am Ende. Und insgesamt, glaube ich, kann man schon so ein bisschen das, was du gesagt hast, daraus schließen. Also mit gutem Management, guten Kaderentscheidungen, Roster-Decisions kann es irgendwie jeder schaffen, also klar, jetzt nicht nächstes Jahr die Wizards oder die Hornets vielleicht, aber andere Teams, die eben gut gemanagt sind, die Spieler oder genug gute Spieler haben, gutes System laufen, guten Coach haben und so weiter. Also das klappt, kann schon klappen soweit. Also wir hatten jetzt ja dieses Jahr auch wirklich sehr, sehr viele Kandidaten, die da dann gehandelt wurden. Also klar, die Top-Favoriten waren natürlich Boston und OKC, aber dahinter hatte man im Westen ja wirklich relativ viele Teams, für die man einen Case machen konnte, seien es die Rockets, die Lakers, die Warriors, die Wolves, die Clippers sogar dann teilweise noch. Und auch im Osten muss man sagen, man hat jetzt die Pacers vielleicht nicht so krass auf der Liste gehabt, aber mit den Cavs hatte man ein Team, was 64 Siege geholt hat, eine relativ krasse Regular Season gespielt hat, die Knicks, Pacers und waren scrappy Teams, denen man es vielleicht zugetraut hatte. Die Pacers haben da jetzt natürlich irgendwo überrascht, auch wenn ich schon diverse Leute gelesen hatte, die die Pacers zum Beispiel an Position 2 im Osten gesetzt haben für die Playoffs, einfach weil man bei den Pacers ja letztes Jahr schon gesehen hatte, dass es, wenn es gut läuft, für die Conference Finals reichen kann. Und jetzt hat es diesmal sogar für die Finals gereicht. Also ja, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Ich glaube, man muss aber schon auch konstatieren, dass es schon diverse Teams gibt, bei denen es mit dem aktuellen Management auf gar keinen Fall klappen kann irgendwie. Also ich denke jetzt an deine Bulls zum Beispiel.
Bitte? Die, was?
Die nur so, oder nur in Anführungszeichen halt diese Trades machen, die sie irgendwie nicht aus der Plane-Range rausbringen. Zwar nicht nach unten bringen, aber auch eben auf gar keinen Fall nach oben bringen. Im Westen haben wir auch ein paar Teams, wo ich es irgendwie nicht so ganz sehe. Also sei es jetzt die Pelicans, die Jazz, aktuell halt einfach nicht in den Situationen. Aber keine Ahnung, in 2, 3 Jahren kann schon sein, dass die Jazz dann irgendwie noch irgendwie ein junges Talent bekommen haben, was funktioniert, sich vielleicht noch irgendwie mit einem Trade verstärkt haben und dann in den Playoffs zumindest angreifen oder die Playoffs angreifen können, jetzt vielleicht nicht eine Championship holen oder so ein Quatsch, aber ich finde es auf jeden Fall ist eine sehr, sehr spannende Phase in der Liga und diese Abwechslung im Endeffekt, die finde ich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Einfach, ich habe zwar diese Warriors-Dynastie als Warriors-Fan, die haben mich ja damals auch so ein bisschen zum Basketball gebracht, schon sehr genossen und habe die sehr gerne verfolgt, aber ich finde, insgesamt tut der Liga diese Abwechslung und die Parität auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, definitiv. Und ich meine, klar, jetzt hatten wir auch erst eine Celtics-Championship, das ist jetzt quasi auf die Historie der NBA bezogen, nichts Ungewöhnliches, aber wir hatten jetzt auch Teams wie die Raptors zum Beispiel mit einem Titel, die Bucks, die Nuggets, das waren ja jetzt alles Teams, die, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten nicht zwingend mit überbordendem Erfolg gesegnet waren. Also ich glaube schon, dass sich, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ne? Aber dass sich da schon so ein bisschen was gedreht hat und dass jetzt mit dem neuen CBA das vielleicht sogar noch ein bisschen krasser werden könnte, weil du einfach viel weniger Quatsch machen kannst. Also du kannst viel weniger hergehen und kannst sagen, ja, keine Ahnung, wir sind hier in LA. Da kommt halt Star 1, 2 und 3 zu uns, weil wir halt so geil sind und LA so schön ist und wobei schön ist es ja gar nicht, aber weil halt hier, ne, viele Stars sind und du viel machen kannst und so weiter und so fort. Das funktioniert jetzt noch weniger als die letzten Jahre und damit natürlich viel weniger als, ne, in den guten alten Zeiten, den 80ern und 90ern, wo die Welt noch in Ordnung war und man relativ gut wusste vorher, oft zumindest, wer Meister wurde. Die Fans haben scheinbar nicht ganz so gutiert, zumindest was die TV-Ratings anbelangt. Da habe ich heute irgendwo gelesen, dass die fast halbiert hätten. Wobei ich dir jetzt oder euch da draußen auch fairerweise gerade nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich nur auf TV-Übertragungen gerechnet war, mal wieder, weil es ist immer die Endlosdiskussion, wie sind da die Streaming-Views eigentlich mit eingerechnet oder nicht und was ist jetzt eigentlich mit dem League Pass, ist da drin oder nicht, aber kann mir natürlich schon vorstellen, dass Pacers Thunder jetzt vielleicht den Average-Fan nicht unbedingt vor die Glotze gelockt hat, wobei ich sagen muss, als ich glaube, soweit können wir gehen, jetzt nicht ganz Average-Fans, kann es auch eigentlich scheißegal sein, oder?
Absolut. Ich glaube auch einfach, dass man da ein bisschen von den TV-Ratings wegkommen muss, weil viele Leute das einfach nicht im TV schauen werden und auch in den nächsten Jahren nicht im TV schon, sondern wenn dann über Streaming. Und ich glaube, da waren die Zahlen nicht so schlecht, aber am Ende ist es mir auch ziemlich egal, wie die Streaming- und TV-Ratings von der NBA aussehen, solange das Produkt auf dem Court mindestens mal ordentlich ist. Und ich finde, da kann man sich als Basketball-Fan aktuell nicht wirklich beschweren. Also von mir aus in der Regular Season kann man sich da über ein paar Dinge beschweren, aber jetzt in den Playoffs war das schon eine sehr, sehr hohe Qualität von Basketball, die wir da gesehen haben und auch in diversen Serien unterschiedliche Taktiken, was auch immer. Also da, finde ich, kann man sich nicht wirklich beschweren.
Ja, safe. Jetzt haben wir noch gar nicht großartig über die Thunder gesprochen. Wir haben jetzt viel über die Pacers geredet. Auch vollkommen zu Recht, finde ich nach wie vor. Also ich bin immer noch sehr, sehr begeistert, dass sie es so weit geschafft haben und auf welche Weise. Man muss natürlich trotzdem nochmal konstatieren, dass die Thunder einfach hier schon grandiosen, vor allem Defensivbasketball gespielt haben. Ich glaube, du hast vorhin schon auch so angedeutet, so die Offense war so, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, irgendwie, was man da so vorgezaubert hat. Ich meine, Shea hat sein Ding gemacht, ne, hat seine 29 Punkte irgendwie aufgelegt, auch mal wieder solide. Ist man nicht über 30 gekommen, das ist vielleicht irgendwie die Meldung des Tages. Jalen Williams hat insgesamt irgendwie ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt auch kein wahnsinnig auffälliges. Aber was halt schon auffällig war, war, dass die Thunders einfach geschafft haben, vor allem in der zweiten Hälfte, wahnsinnig viele Stops zu kreieren, da einfach ein bisschen Chaos reinzubringen. Und ich war mir dann nicht so ganz sicher im Nachhinein, waren es wirklich die Thunder, die mit ihrer Defense das Chaos reingebracht haben, oder ist einfach durch diese Verletzung und diese Übernahme von McConnell und so einfach die Offense so aus den Fugen geraten bei den Pacers, dass es auch einfach leichter war, für die Defense dazuzugreifen. Weil in der ersten Halbzeit waren diese Stops irgendwie in der Vielzahl einfach nicht vorhanden. Also es war einfach wesentlich schwerer, da irgendwie Zugriff zu kriegen auf das, was die Pacers da machen. Und in der zweiten Halbzeit hatte man dann irgendwann so, sagen wir mal, ab Mitte des dritten Viertels das Gefühl, das geht jetzt so richtig einfach in die Binsen. Und dann waren auch mehrere Szenen so hintereinander, wo einfach der Ball rausgefischt wurde, wo ein Alex Caruso, ein Lou Dort und Co. einfach irgendwie da standen wie so eine Mauer und man irgendwie das Gefühl hatte, die können da gar nicht irgendwie weiterkommen. Auch so ein, zwei so Szenen, wo so nach dem Ball getaucht wurde und es war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit drin, dass dann am Ende dieser Szene der Ball auch einfach in Händen von OKC ist und nicht bei den Pacers. Und da hat mich wirklich extrem die Hoffnung verlassen. Und dieses Verlassen der Hoffnung ist ja dann durchaus schon auch eine Leistung der Thunder. Also sie haben dann einfach da nochmal wirklich gezeigt, was so ihre Stärken sind letztendlich. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass halt sehr viel in den nächsten Jahren oder dass jetzt viel gewechselt ist in den letzten Jahren. Es sagt uns ja noch niemand oder wir wissen, es weiß einfach natürlich niemand, baut sich da auch wieder so eine Dynastie auf. Also kann ja gut sein, dass wir in 5 Jahren irgendwie über die Thunder-Dynastie reden werden.
Ja, es auf jeden Fall eine interessante Diskussion, die man da aufmachen kann. Ich glaube, die Thunder sind halt wirklich in einer extrem guten Situation. Aktuell sind die Leistungsträger noch auf wirklich guten Verträgen, also Chet und Jalen Williams, jetzt die zweiten und dritten Stars eben. Die werden jetzt vermutlich beide ihre Verlängerung unterschreiben, dürften dann in Richtung 25% Max gehen, beide, würde ich jetzt mal annehmen, kann man bei Holmgren vielleicht noch mit Verletzungen und so weiter ein bisschen drücken, aber besonders viel, denke ich, ist da jetzt nicht drin. Aber insgesamt ist die Kaderstruktur auf jeden Fall so gut, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Also gerade wenn man das jetzt auch mit der Warriors-Dynastie vergleicht, da waren zwar am Anfang, hatte man da auch einen tiefen Kader, aber wenn man sich mal die Spieler anschaut, die irgendwie bei den Warriors 2015 und 2016 unter Vertrag waren, das sind ja schon teilweise irgendwie wilde Namen, die man da lesen muss, ehrlich gesagt. Also wenn man sich irgendwie Scheiße. Da war ich kurz weg. Wenn man sich vorstellt, dass da, keine Ahnung, dann klar Curry, Thompson, Green und so weiter, Barnes und Iguodala noch, Bogut, das sind schon gute Namen gewesen, aber danach kamen dann ja auch Leute wie Murray Spates, Leandro Barbosa und so weiter, Festus Ezeli, also jetzt das waren ja irgendwie Leistungsträger in dem Team. Das ist schon krass, das zu sehen, wenn man sich anschaut, was die Thunder da eben aktuell im Kader stehen haben, auch wenn da jetzt nicht jeder Spieler irgendwie perfekt passt. Aber Alex Caruso, Hartenstein, Cason Wallace, dann natürlich auch, muss man sagen, bei den Thunder lauter junge Spieler, die alle eher noch besser werden. Der einzige Veteran, den man so richtig im Team hat, ist irgendwie Alex Caruso, der 30 ist, aber jetzt auch nicht irgendwie schon 34, sondern halt gerade mal die 30 hat. Hartenstein zum Beispiel ist 26, Shea ist auch 26, meine ich. Genau, noch 26, ja. Wird bald 27. Aber jetzt nicht irgendwie Late Prime oder sowas, sondern wirklich alle Spieler entweder in der Prime oder noch weit vor der Prime eigentlich. Ja. Ist schon ziemlich krass zu sehen und jetzt so vielleicht auch aus den letzten Jahren das Team oder das Championship-Team, wo man sich eben am ehesten vorstellen kann, dass es wirklich so eine langfristige Dynastie gibt. Also bei den Celtics hat man da letztes Jahr eigentlich auch schon irgendwie Hoffnungen gehabt vielleicht, glaube ich, mich an Diskussionen zu erinnern, weil eben der Kader auch so rund war und irgendwie alle Spieler in einer guten Phase waren.
Aber halt deutlich
älter. Also alle eben deutlich älter. So Tatum ist auch 26, Brown 28, jetzt auch noch nicht irgendwie steinalt oder so ein Quatsch, aber mit White, Holiday, Porzingis, Al Horford natürlich schon Spieler dabei, die insgesamt alle deutlich älter sind, als jetzt eben die Leistungsträger der Thunder waren. Dementsprechend muss man halt sagen, bei den Thundern könnte es halt auch wirklich sein, dass dieses Jahr im Endeffekt nur so der Anfang war und dass sie sich in den nächsten Jahren alle noch irgendwie kollektiv weiterentwickeln. Da ist auch so viel intrinsisches Potenzial, was in dem Team liegt, dass ich schon fast davon ausgehen würde, dass wir über die nächsten 4, 5 Jahre immer mit den Thunder irgendwie rechnen müssen. Also das heißt natürlich jetzt nicht, dass die jetzt die nächsten 4 Titel abstauben oder so ein Quatsch. Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Das wäre jetzt schon ein bisschen heftig. Aber dass sie irgendwie in den nächsten 3, 4 Jahren immer zu den Top-Favoriten zählen, ich glaube, davon muss man mittlerweile schon ausgehen. Also das ist schon eine relativ einmalige Situation. Dann hat man jetzt natürlich auch jetzt irgendwie noch junge Spieler, die nachkommen. Man hat jetzt im Draft schon wieder 2 Spieler gezogen. Einer, der auch richtig gut ins Team passen soll, mit Thomas Sorba, den sich einige gewünscht haben, habe ich gelesen, mit dem Pick auf jeden Fall. Ist jetzt auch nicht irgendwie ein 40. Pick, sondern der Pick mit der Nummer 15 gewesen. Also schon jemand, der vielleicht irgendwie in den nächsten Jahren was leisten kann. Dann, wie gesagt, man hat noch so viele Spieler, die nachkommen. Vom letzten Jahr noch Topic, der wegen seiner Verletzung auf die 12 gefallen ist und zu den Thunder gekommen ist. Der könnte ja vielleicht wirklich schon nächstes Jahr was reißen. Also es ist schon ziemlich krass, was danach kommt. Plus man hat so viel Draft-Kapital immer noch, dass man da auch immer noch vielleicht irgendwie mal am Kader was retoolen könnte, falls es sein muss. Also dann kann man sich vielleicht ja noch irgendwie mal 2 junge Spieler rausschicken und einen älteren Veteran oder so reinholen, falls es sein muss. Also ich finde, da hat man so viele Möglichkeiten. Da bin ich echt gespannt, was Sam Presti sich da die nächsten Jahre einfallen lässt und auch wie sich dieser Kader irgendwie weiterentwickelt. Also weil das sah jetzt in Spiel 7 schon ziemlich krass aus und generell war die Serie gut, aber vielleicht nicht so dominant, wie es sich einige vor der Serie gedacht hatten. Also ich glaube, der häufigste Tipp war irgendwie Thunder in 5 und jetzt am Ende waren es eben die Thunder in 7. Die Pacers waren schon wirklich näher dran, als die meisten das, glaube ich, gedacht hatten. Ja. Aber die Thunder stehen da irgendwie immer noch erst am Anfang ihrer Entwicklung. Das finde ich ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Wobei, und da will ich jetzt nicht das Salz in die Suppe streuen, aber wir leben ja in Zeiten des neuen CBA und da wird alles nicht einfacher. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal so anschaut, auch so wie du es prognostiziert hast, also Shea ist momentan auf einem 25% Max im Prinzip. Also das heißt, er kriegt 25% vom verfügbaren Salary. Wenn jetzt Jalen Williams beispielsweise extended wird und die Extension, die kann jetzt in diesem Sommer ja rausgehauen werden, dann und du prognostizierst so auf 25% circa, würde ich auch mitgehen, bist schon bei 50, nach allen Regeln der Mathematik. Wenn du dann Chet Holmgren, der das auch kriegen kann jetzt in diesem Sommer, selbst wenn sie ihn runterhandeln, meinetwegen gehen sie auf 20 statt auf 25 oder sowas, dann bist du schon bei 70 und dann wird es halt nach oben hin langsam irgendwann eng, weil du hast halt noch einen Isaiah Hartenstein, der kriegt 18,4, also ich spreche jetzt hier immer von Prozenten. Lou Dort könnte eine Extension kriegen, willst du den behalten oder nicht? Und wenn du das mal so aufrechnest, also es wird ja dann irgendwann eng. Und ich glaube, das Problem, dass Franchises jetzt wie die Thunder haben und natürlich früher auch schon hatten, aber das jetzt halt einfach noch krasser wird, einfach weil diese Cap-Regeln irgendwie noch enger sind, ist natürlich, dass jetzt Spieler plötzlich Begehrlichkeiten wecken, die ja vorher quasi wenig bekommen haben, weil sie einfach relativ unbekannt waren. Also nehmen wir mal jemanden raus wie einen Aaron Wiggins oder einen Isaiah Joe. Also der war ja froh im Endeffekt, dass er aus Philly weg war, war dann hier. Ich glaube, niemand hat irgendwie großartig mit Isaiah Joe gerechnet. Jetzt spielt er hier eine gute Rolle. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass Isaiah Joe jetzt hier die Finals auseinandergelegt hätte, aber der hat ja über die ganze Saison, wenn Isaiah Joe kam, wusste man, was man bekommt. Das heißt, jemand wie er wird Begehrlichkeiten wecken, Aaron Wiggins auch und so weiter. Und das wird ja zwangsläufig dazu führen, dass die Thunder früher oder später Leute abgeben müssen, einfach um im Cap zu bleiben und andere Teams, diese Leute natürlich auch wollen. Klar, dann gibt es irgendwie was zurück. Und ich glaube, dass wir insofern auch in einer Zeit leben jetzt oder in einer Ära der NBA, wo es noch schwieriger wird, so eine Dynastie zusammenzuhalten, weil so die guten alten Zeiten der Celtics damals, ja, also 60er, keine Ahnung, 70er, wo du hast halt einfach die Stars und die waren dann halt einfach da. So, Und du konntest die auch einfach behalten. Dann hast du noch irgendeinen großen Namen dazugekriegt, weil es eh schon so ein geiles Team war und dir da dazukommen will. Das hast du ja so gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es ganz schön schwierig werden könnte. Jetzt zumindest mal auf Sicht. Und ich sag mal, wenn die jetzt nächstes Jahr nochmal Meister werden und ab dann nicht mehr, dann würde ich jetzt auch nicht von einer Ära sprechen, sondern es ist halt ein wiederholter Titel. Aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Und alle Namen, die man hier so lesen kann, fast durch die Bank, wecken ja schon irgendwie Begehrlichkeiten. Auch ein Cason Wallace oder sowas. Also gibt schon auch andere Teams, die sagen würden, ja, den kann ich mir auch vorstellen bei mir. Und dann wird es nicht so einfach.
Ja, absolut, das schon. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon eine Situation, die ziemlich einzigartig ist. Plus die Verlängerung von Williams und Holmgren, die würden ja auch erst übernächstes Jahr dann in Kraft treten. Also nächstes Jahr hat man noch ein sehr, sehr cleanes Cap-Sheet. Da passiert wirklich gar nichts. Ich glaube, man muss sogar eher schauen, dass man noch irgendwie ein oder zwei Spieler abgibt, weil man zu viele Spieler sonst im Kader hat. Ich glaube, man hat aktuell schon 13 oder 14 Spieler. Jetzt kommen noch die zwei Rookies rein, die man geholt hat. Also zumindest vermutlich. Also Thomas Sorber, First-Round-Pick, ja mal auf jeden Fall. Der hat garantiertes Salary auch. Ihr Second-Round-Pick, der, glaube ich, könnte auch als Two-Way-Player oder so kommen. Der zählt dann ja nicht direkt ins aktive Cap-Sheet rein. Aber also für nächstes Jahr ist auf jeden Fall noch alles gut. Und ab dann muss man halt schauen, wie es dann weitergeht. Ich glaube auch, dass Hartenstein natürlich ein Kandidat ist, der dann vielleicht weiterziehen lassen wird. Ja. Einfach weil das Gehalt dann einfach zu groß ist, wenn Chet und Jalen Williams beide ihre 25% Verträge bekommen, die ja dann teilweise auch mit irgendwelchen Regelungen für All-NBA-Teams oder DPOYs natürlich auch direkt auf 30% vielleicht nochmal ansteigen könnten. Es kann natürlich bei einem oder beiden der Spieler schon ein Faktor sein. Dazu noch Shea, der auch verlängert werden kann oder eine Extension unterschreiben kann ab der 27er, 28er Saison, dann natürlich auch deutlich mehr Gehalt bekommen wird. Also da wird es dann schon irgendwann voll, aber man muss halt auch sagen, ich glaube, mit dem Team wirst du aktuell, auch wenn es ein kleiner Market ist, schon ordentlich Kohle scheffeln können. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du jetzt irgendwie die nächsten zwei Jahre noch relativ weit kommst, dann kannst du es dir ja vielleicht auch mal erlauben, ein, zwei Jahre mal Luxussteuer zu zahlen, in den Second Apron reinzugehen oder eben nicht. Muss man dann halt mal schauen. Aktuell ist es ja wirklich noch so, dass man noch Space hat. Also man ist jetzt noch nicht in der Situation, dass man irgendwie schon krasse Probleme bekommt. Das war bei anderen Champions natürlich auch schon mal anders. Also es ist schon sehr witzig zu sehen und wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ziemlich spannend, glaube ich. Also weil jetzt bei den Thunder wird das Team eher mal zusammenbehalten, vielleicht mal noch punktuell verstärkt. Under Finals Teams oder Teams der letzten Jahre, da hat man ja schon größere Umbrüche gesehen, jetzt bei den Pacers zum Beispiel auch, verletzungsbedingt natürlich auch, die sind aber jetzt auch dann schon in der Luxussteuer drin und so weiter, die müssen eher schauen, dass sie da vielleicht nochmal rauskommen, jetzt mit der Halliburton-Verletzung und so weiter. Die Celtics haben schon ihren großen Umbruch vorgenommen, jetzt nach der Tatum-Verletzung, also da ist schon ziemlich viel im Umbruch in der Liga und die Regeln sind da schon sehr krass für einige Teams, die da dann eben nicht einfach so mit Geld um sich werfen können, wie sie es vielleicht sonst gerne einfach machen würden.
Ja, 28 Millionen unter dem First Apron momentan. Also das ist tatsächlich eine luxuriöse Situation zum Vergleich. Die Celtics waren vor ihren Trades jetzt 20 Millionen drüber. Und das führt dann, oder hätte geführt, was war das, eine absurde Luxussteuer von 180 Millionen oder sowas?
Ich glaube, sie haben sich mit ihren zwei Trades alleine schon 180 Millionen gespart.
Damit haben sie gespart, also wäre es noch höher gewesen. Also es ist einfach irre.
Also aktuell ist bei den Celtics die geschätzte Tax-Bill fürs nächste Jahr 238 Millionen. Ja. Also nur der Tax-Bill ist schon ziemlich krass.
Das kann man schon mal zahlen. Wir wollen hier jetzt alle nicht so kleinlich sein, ne?
Nee, ist ja auch nicht mein Geld, also die dürfen das Geld nicht zahlen.
Genau, außerdem muss man hier noch ein bisschen den Cashflow nach oben treiben, nachdem einfach die Lakers jetzt so für viel teurer verkauft wurden. Versucht man es halt vielleicht dann auf die falsche Art und Weise abzuwickeln, wer weiß.
Gut. Genau, ich habe gerade nochmal den Tweet von Bobby Marks gesehen, also der Porzingis und Jrue Holiday Trade haben Boston geschätzt 180 Millionen Luxussteuer-Penalties gesaved im Endeffekt. Also es ist schon nur die zwei Trades, ist schon ziemlich heftig. Also man ist da immer noch deutlich drüber bei dem Team. Es ist schon, schon bitter für die Celtics, aber es wird einige Teams in den nächsten Jahren treffen.
Ja, also ich muss sagen, bei solchen Franchises, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Wenn du auch siehst, die Besitzerstruktur, ist mir eigentlich scheißegal. Also scheißegal nicht im Sinne von, ich möchte natürlich nicht, dass irgendwann mal Picks gesperrt werden und solche Geschichten. Das droht ja auch irgendwie, wenn du dann zu weit das Ganze überschreitest. Aber es ist halt, ja, ist halt die NBA. Also manchmal hört man in manchen Gesprächen, klingt es irgendwie so, als müsste man jetzt irgendwie großartig Mitleid haben. Das ist natürlich definitiv dann nicht der Fall. Ich habe übrigens interessanterweise nochmal geguckt bei den Pacers, wie es da ausschaut. Die haben 39 Millionen unter dem First Apron. Also das heißt, die haben noch ordentlich Luft und können agieren. Das ist ja auch ziemlich interessant, denn die haben ein Team, in dem natürlich Pascal Siakam nächstes Jahr und Tyrese Halliburton ziemlich teuer sind. Dann, also mit 45 Millionen jeweils. Dann kommt noch Andrew Nembhard mit 18, Obi Toppin mit 14, Aaron Nesmith mit 11, TJ McConnell mit 10 und alle anderen sind dann irgendwie unter 10 Millionen. Das heißt, die Gehaltsstruktur da ist ja schon so, dass man auch da weiterhin noch was machen kann. Also ich bin auch sehr gespannt, was die Pacers jetzt machen werden. Ich meine, zunächst mal müssen sie natürlich irgendwie damit umgehen, dass Tyrese Halliburton einfach ein Jahr ausfällt. Und du hast es ja vorhin erwähnt, dass es auch Spieler gibt, die sagen, ja, bis er wieder so richtig, richtig voller 100% Leistungsfähigkeit hat, kann auch 24 Monate, hattest du, glaube ich, gesagt, dauern, ne? Also 2 Jahre. Das heißt, das muss man ja irgendwie einkalkulieren, aber es gibt ja schon auch ein paar Leute irgendwie, mit denen man möglicherweise was anfangen kann und die man dazu holen möchte. Und das wäre natürlich eine Fortführung dieses Soft Rebuilds im Endeffekt, den sie über die letzten Jahre gemacht haben, wo vielfach kritisiert wurde, dass da nicht wirklich in den Tanking-Modus gegangen wird, dass man nicht die ganzen Bums einreißt und einfach komplett neu aufbaut. Als Beispiel wurde nicht selten natürlich die Thunder genannt. Und nichtsdestotrotz haben sie es natürlich geschafft, mit einem Soft-Rebuild in eine Position zu kommen, wo sie erstens finanziell ganz gut dastehen und zweitens halt einfach genauso gut hätten die Finals gewinnen können. Also A, was will man mehr? Und B, Frage an dich, was glaubst du, wird da jetzt gemacht in nächster Zukunft? Also wird man versuchen, jetzt sich direkt weiter zu verstärken? Oder glaubst du, dass die jetzt erstmal sagen, komm, nächstes Jahr interessiert uns sowieso nicht, wir schielen einfach auf den nächsten Sommer, also nicht jetzt den aktuellen, sondern den 2026 dann.
Ja, bei den Pacers muss man halt sehen, dass Miles Turner Free Agent ist, aktuell Unrestricted Free Agent, und der muss doch gehalten werden oder wird sehr wahrscheinlich gehalten, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, dass man hier dem Longest Tenured Pacer jetzt nicht direkt loswerden will. Dafür war er eigentlich auch über die gesamte Saison zu gut und jetzt auch in den Playoffs eigentlich immer relativ konstant gut, außer eben dann in den Finals, wo es eben auch gegen die fand dann ziemlich unangenehmes Team für ihn ging. Ja. Wenn der gehalten wird, dann glaube ich, sieht das schon ziemlich eng aus, was das Ganze angeht mit Tags. Also dann wäre man relativ sicher in der Tags drinnen und dann ist eben die Frage, ob man einen der genannten Spieler von dir, also Toppin, Nesmith, McConnell, Mathurin oder so, man einen von denen irgendwie abgeben muss, oder ob man zwei von denen abgibt und sich irgendwie einen etwas größeren Vertrag reinholen kann oder so. Plus man muss natürlich auch noch auf die 14 Spieler kommen, glaube ich, die man mindestens unter Vertrag haben muss. Also da steht schon noch ein bisschen was an bei dem Team, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein Riesenumbruch kommen wird. Ist nur jetzt mit der Halliburton-Verletzung halt relativ wahrscheinlich, dass man auf jeden Fall versucht, unterhalb des Aprons oder unterhalb der Text zu bleiben, weil es schon ein bisschen komisch wäre für das Team, dann eben zu zahlen, weil, also, die können schon in die Playoffs kommen mit dem Kader, würde ich jetzt mal annehmen, auch wenn Halliburton ausfällt. Mit Nembhard hat man da ja auch einen fähigen Point Guard zumindest im Team, der da jetzt nicht 100% Halliburton ersetzen kann, aber zumindest so rollentechnisch da ganz okay reinpasst. Aber insgesamt gibt es da schon ein paar Fragezeichen in dem Kader und ich bin da relativ gespannt, was man da machen wird. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich ja annehmen, dass einer von Mathurin und Toppin da auf jeden Fall nochmal versucht wird zu traden, einfach um da das Capsheet ein bisschen aufzuräumen und dann eben nächstes Jahr dann eben nochmal komplett neu anzugreifen. Dafür ist dieses Jahr einfach schon zu sehr weg, muss man sagen. Also ohne Halliburton geht es für das Team einfach nirgendwo hin, ehrlich gesagt. Und dann muss man halt schauen, ob man 2026, 2027 dann eben wieder angreifen kann. Jetzt dieses eine Jahr eben so ein bisschen als ja, im Umbruch zu begreifen. Man hat sich ja auch während der Finals noch den Pick für 2026 wieder zurückgeholt. Also der war in New Orleans, den hat man den den Pelicans, den 23. Pick von der diesjährigen Draft getradet, mhm, und im Gegenzug eben den nächstjährigen Pick bekommen. Es war im ersten Moment eben eigentlich nur ein Trade, dass man nächstes Jahr nicht noch mehr Gehalt drin hat. Also weil mit dem 23. Pick, das wäre ein First-Rounder, der hat garantiertes Gehalt. Damit wäre man dann relativ sicher, hätte das Cap-Space weggenommen, den man eben für Miles Turner jetzt braucht. Und so hat man sich ja im Endeffekt gesichert, dass man eben erst nächstes Jahr dann oder übernächstes Jahr besser gesagt wieder einen neuen Vertrag reinnehmen muss. Jetzt retrospektiv natürlich mit der Halliburton-Verletzung hat man jetzt auch noch den Vorteil, falls man wirklich irgendwie noch, keine Ahnung, wenn sich Siakam verletzt oder was auch immer, kann ja alles Mögliche passieren, mhm, dass man dann eben auch noch die Möglichkeit hätte, in so einen Minitank zu gehen und dann auch mal den eigenen Pick irgendwie zu optimieren, sage ich jetzt mal.
Eigentlich eine geschickte Geschichte, wobei ich jetzt sagen muss, für so einen richtigen Tank ist das Team natürlich trotzdem zu gut. Also müsstest du einfach zu viele Spieler
Und der Osten zu schlecht.
Und der Osten zu schlecht, genau. Also da musst du zu viele Leute eigentlich loswerden durch Trade, durch Verletzungen, durch irgendwelche Arten von Nichtspielbarkeit. Auch jetzt gerade ein Andrew Nembhard oder ein Aaron Nesmith, die ja brutal auf dem aufsteigenden Ast waren einfach diese Saison. Das wird so nicht ganz funktionieren, aber selbst wenn man dann irgendwie ein bisschen weiter hinten landet, und das ist ja durchaus möglich, wie du schon sagst, ein, zwei Spieler vielleicht, die dann irgendwie nicht ganz funktionieren, vielleicht dann doch der ein oder andere Trade, dann ist es eigentlich eine komfortable Situation, wenn man dann weiß, okay, dann bringt es wenigstens insofern Sinn, als dass man dann seinen Pick verwenden kann.
Plus es reicht ja auch, in die Lottery zu kommen, dann einfach Glück zu haben, siehe Dallas Mavericks.
Ja, also, genau.
Es kann ja immer mal gut laufen. Vielleicht sind die Pacers nächstes Jahr das Team, was im Play-In irgendwie noch unglücklich scheitert und dann auf einmal mit dem Number One Pick dasteht. Also würde ich jetzt nicht drauf wetten, offensichtlich, aber in der NBA ist alles möglich. Gekühlte Umschläge und so weiter, man weiß Bescheid.
Genau, so schaut es nämlich aus. Also ich würde auch auf Mathurin oder Toppin tippen, tatsächlich. Einer von beiden oder möglicherweise beide. Weil Bench-Scoring kriegst du irgendwie auch wieder zurück. Aktuell muss man sagen, Mathurin hat mal wirklich sehr, sehr gute Spiele, mal nicht so, mal taucht er eher unter. Ich glaube, so jemanden wie ihn aktuell findest du und so jemanden wie Toppin sowieso. Also das sollte ja nicht das große Ding sein. Gut, ich würde sagen, damit sind wir durch mit den Finals. Wir können jetzt, wenn du Lust hast, nochmal ganz kurz so eine Quick-Hitter-Runde machen im Endeffekt und mal ganz kurz über die Trades gehen und einfach jeder so zwei, drei Sätze pro Trade, was er davon hält, ob irgendwer den Trade gewonnen hat oder verloren oder ob es irgendwas Besonderes zu erwähnen gibt oder ob es irgendwelche Implikationen gibt, die aus so einem Trade erwachsen. Sollen wir es machen?
Klar, gerne. Ich würde den ersten Trade dann einfach schon mal vorlesen.
Jawohl.
Ich würde chronologisch mit dem KD-Trade einsteigen, der bekannteste Name auf jeden Fall, der jetzt in den letzten Tagen über die Ladentheke gegangen ist. Mhm. Und zwar erhalten die Rockets Kevin Durant und die Suns bekommen im Gegenzug Jalen Green, Dylan Brooks, haben den 10. Pick in der Draft gestern bekommen und haben damit, wo habe ich es hier, Kaman Malouach gedraftet von den Duke Blue Devils, ein großer Center, und haben dann noch fünf Second-Rounder bekommen, ja, also den 59. Pick dieses Jahr, zwei Second-Rounder nächstes Jahr und in 2030 und 32 auch nochmal zwei Second-Rounder. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt bei den Second-Roundern nicht genau geschaut, von welchem Team die kommen, ob das die Rockets Second-Rounder sind oder irgendwelche anderen, nee, die vielleicht auch in Anführungszeichen mehr wert sind, aber es sind Second-Rounder. Am Ende wird da vermutlich kein Nikola Jokic bei rauskommen.
Nee, würde ich auch sagen. Also Second-Rounder ja sowieso die Währung des kleinen Mannes in der NBA. Gefühlt irgendwie.
Auch die beliebteste Währung der Suns. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwelche Trades gemacht, wo da irgendwie auf einmal 3 und 4 Second-Rounder rausgekommen sind. Bei den Beal-Trades sind auch irgendwie 5 Seconds
ja,
nach Washington gegangen und so. Also die dealen auf jeden Fall sehr, sehr gerne damit, muss man sagen.
Ja. Also ich versuche mal meine Meinung kurz zu halten. Ich glaube, dass ein Kevin Durant für die Rockets natürlich eine grandiose Ergänzung ist, weil er ist, auch wenn er einfach steinalt ist mittlerweile, ein nach wie vor, 36 ist er, glaube ich, ne? Oder 37? 37.
Ich glaube 37, aber ich schaue gerade nochmal nach.
Ich glaube auch. Auf jeden Fall, er ist ja nach wie vor ein absolut extrem versierter Scorer und er wird sie natürlich instant auf ein anderes Level hieven, wenn, ja, wenn er denn fit bleibt. Und das ist natürlich jetzt bei Kevin Durant generell und jetzt im höheren Alter sowieso ein gewisses Problem. Auf der anderen Seite hat ihn natürlich oft auch gerade aus der Midrange und Co. einfach eine Seriosität gefehlt und wirklich eine konstante Waffe. Und wenn Kevin Durant eins ist, dann, wenn er denn auf dem Court steht, dass er einfach wahnsinnig konstant ist und einfach sein Ding durchzieht und er ist einfach, egal wie alt er ist einfach nach wie vor offensiv nicht zu stoppen und defensiv ja auch nicht zu schlecht. Und dafür mussten sie relativ wenig abgeben. Ich sag mal, an den Jalen Green, ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander über ihn. Er ist auf jeden Fall wahnsinnig streaky und teilweise ineffizient. Manchmal kann er dir natürlich auch das Spiel komplett gewinnen, manchmal eben nicht. Über Dylan Brooks gehen die Meinungen sowieso auseinander und dann eben diese Picks. Und ich würde sagen, für jemanden wie Durant, wenn du ein Team hast wie die Rockets und die sehen sich ja aktuell eigentlich schon als so eine Art, wie soll ich sagen, Frontrunner auf den Contending-Status, wenn du so willst. Ja, also als ein Team, das irgendwie sagt, wir sind gar nicht mehr so weit weg, irgendwie, wir haben gute Leute, wir sind jung, wir brauchen nur irgendwas, das uns wirklich in diesen gehobenen Kreis von Contendern irgendwie reinzieht. Und da würde ich sagen, da ist so ein Move mit Kevin Durant gar nicht so schlecht. Der ist natürlich jetzt nicht für die lange Frist, logischerweise, vielleicht für 1-2 Jahre. Aber warum nicht? Und bei den Suns auf der anderen Seite, und damit bin ich dann damit auch durch, verstehe ich das Ganze halt nicht so richtig, weil ich weiß nicht, was sie mit Jalen Green wollen. Sie haben Booker und sie haben Beal immer noch im Roster. Also den würden sie zwar gerne loskriegen, aber es wird schwierig. Jetzt hast du einen Jalen Green dazu, das heißt, du hast eigentlich drei Leute, die genau das Gleiche machen auf der gleichen Position. Dazu auch noch einen Dylan Brooks, der da auch irgendwie drumrum springt. Und irgendwie wird mir das Ganze nicht so richtig rund. Also ich verstehe noch nicht ganz, was die Suns wirklich wollen. Dass die Rockets Kevin Durant da gerne nehmen für den Preis, das verstehe ich dann doch durchaus. Vorausgesetzt, wie gesagt, er ist fit.
Geht mir ähnlich. Bei Durant muss man zwar sagen, letztes Jahr oder generell bei den Suns hat man schon, finde ich, so ein bisschen gesehen, dass sein Spielstil jetzt auch nicht immer so geil Team-Basketball produziert. Ja. Aber in einem Team wie den Rockets, denen halt so ein Go-To-Scorer in den wichtigen Situationen fehlt. Also das hat man, finde ich, auch in der Serie gegen die Warriors auf jeden Fall gemerkt. Da haben wir auch vor der Serie ausführlichst drüber gesprochen, dass denen im Endeffekt halt ein Go-To-Scorer fehlt, dass die sich vielleicht dann am Ende nicht die Würfe erarbeiten können. Und genau das bringt die halt Kevin Durant klar. Am Ende ist immer, in Anführungszeichen, nur ein Midranger und vielleicht mal ein Dreier, aber jetzt nicht irgendwie hochprozentige seine Dreier, der könnte er deutlich mehr vermutlich noch machen, auch wenn er die sehr, sehr gut trifft. Aber einfach diese Midranger halt effizient zu treffen, ist halt schon sehr viel wert. Plus ist es ihm halt auch wirklich total egal, ob da ein oder zwei Verteidiger an ihm dranhängen. Ja. Er ist groß genug, dass er die reinmachen kann. Und das ist halt immer noch dann für jemanden wie ihn effizienter Basketball. Wenn es jemand wie Jalen Green versucht, dann ist es auf jeden Fall nicht effizienter Basketball. Ja. Aber Kevin Durant ist halt alleine, was den Faktor angeht, schon so ein krasses Upgrade, dass ich mir dafür die Rockets auf jeden Fall gar keine Sorgen mache. Der Preis ist auch einfach nicht besonders hoch gewesen. Für mich ist Jalen Green loswerden schon eine richtig gute Aktion im Endeffekt. Klar, Dylan Brooks ist ein guter Defender, aber insgesamt, glaube ich, haben die Rockets da letztes Jahr auch gezeigt, dass sie da ja genug Optionen haben in dem Kader. Da sind so viele junge Spieler noch, die sich weiterentwickeln mit Amen Thompson und so weiter. Jetzt hat man auch noch Fred VanVleet verlängert. Reed Shepard hat man letztes Jahr fast gar nicht spielen lassen. Der könnte jetzt dann auch noch mal mehr Spielzeit sehen. Jabari Smith hat letztes Jahr verletzt ein bisschen Zeit gefehlt. Der könnte hinter Durant auch noch mal einen Schritt nach vorne machen und so weiter. Also da sind wirklich so viele Möglichkeiten, wie das Team gut ist, dass ich da wirklich gar kein Problem mit habe. Bei den Suns hast du es auch schon angesprochen, die haben im Endeffekt sehr viele Shooting Guards gehabt. Ich glaube, da ging ein bisschen der Gag rum, dass man gar keine Spieler außer Shooting Guards in dem Kader hat. Also Booker, Green, Beal, Dylan Brooks, Cody Martin, Grayson Allen und so weiter. Also da waren sau viele lange Zeit drin. Jetzt hat man in der Draft noch ein paar Center reingeholt, zumindest, dass die Position nicht komplett lost ist, aber insgesamt ist das Team noch sehr, sehr unrund, finde ich, da muss noch einiges passieren. Ja. Aber ja, man hat ja da noch ein paar Baustellen, sei es mit Beal und so weiter, und ich glaube, nächstes Jahr ist so ein bisschen Umbruchsjahr für die Suns. Also klar, Matt Ishbia wird weiterhin behaupten, dass sie die Championship holen mit ihm als Owner und er wird sich da mehr einmischen. Aber ich glaube, die meisten Suns-Fans, die schwitzen schon, wenn sie das hören. Und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr bei den Suns aussieht auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, irgendwie ein interessantes Team, aber mehr so, ich weiß nicht, wie so ein Unfall interessant ist, vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also es ist interessant zu sehen, was sie machen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie für Platz 6 oder so reichen wird. Also dafür ist das Team zu schlecht und dafür war der Trade auch ziemlich beschissen, muss man sagen, der Gegenwert auf jeden Fall.
Ja, also es ist immer eine gute Idee, wenn ein Owner sagt, der muss sich jetzt mal mehr einmischen. Da weißt du immer, da kann nichts Gutes absolut irgendwie draus erwachsen. Selbst in Zeiten von Michael Jordan als Owner war das keine gute Idee. Und da hätte man sich ja vielleicht auch was anderes vorgestellt. Na gut, wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind noch ganz am Anfang des Sommers. Die Free Agency hat noch nicht mal angefangen. Das heißt, wenn wir jetzt Trades bewerten, nur dass das auch nochmal erwähnt ist, können wir natürlich nicht sagen, das war jetzt ein richtiger Scheiß, weil wir wissen ja gar nicht, was folgt. Also manchmal erwachsen aus solchen Trades ja irgendwelche Geschichten, dass nochmal jemand weitergeschickt wird oder irgendwie Ergänzungen da sind oder genau die Kollegen, über die wir jetzt gesprochen haben, also vor allem natürlich in Biel, dann plötzlich dann doch nicht mehr da sind und irgendwann schaut es dann vielleicht ein bisschen runder aus. Aber ich sage jetzt mal so, im Vakuum betrachtet wirkt das ein bisschen merkwürdig hier von Seiten der Suns. Dann kam oder folgte darauf ein Trade der Celtics und zwar einer, der eigentlich weithin erwartet war, also nachdem sich Jason Tatum verletzt hatte und Brown ja auch operiert wird oder wurde, hat man Geld sparen müssen, also hätte sowieso sparen müssen, aber jetzt erst recht, weil das nächste Jahr, also wir haben es ja schon angesprochen, sportlich wahrscheinlich nicht besonders relevant werden wird, also hat man Jrue Holiday zu den Trailblazers geschickt und hat dafür Anthony Simons und, ja, da haben wir sie wieder, zwei Second-Rounder zurückgekriegt. Jetzt mal abgesehen davon, dass das so erwartet wurde und ich gehe mal auch davon aus, dass du auch der Meinung bist, dass, wenn man jetzt irgendwo anpackt, Jrue Holiday genau der richtige Hebel war. Wie zufrieden wärst du denn jetzt aus Sicht der Celtics mit dem Gegenwert? Also sprich, lass mal die Second Rounder mal weg, Anthony Simons.
Ich glaube, der Gegenwert ist in dem Fall gar nicht so überaus relevant gewesen für die Celtics. Für die war einfach wichtig, dass sie Gehalt sparen können dadurch. Man muss halt sagen, dass der Vertrag von Jrue Holiday schon ein bisschen eklig war mittlerweile. Also der hat halt letztes Jahr auch einfach abgebaut, so muss man leider so klar sagen. Hätte, glaube ich, noch 3 Jahre Vertrag gehabt. Und jetzt mit Anthony Simons hat man halt jemanden sich reingeholt, der, glaube ich, noch nächstes Jahr unter Vertrag ist und dann nicht mehr. Also hat da auf jeden Fall sowohl für nächstes Jahr Vertrag oder Geld gespart, als eben auch für die kommenden Jahre. Das ist ja für die Celtics jetzt nicht ganz unwichtig. Dementsprechend finde ich, ist es aus der Situation auf jeden Fall schon ganz gut zu sehen. Also sie haben Anthony Simons bekommt knapp über 27 Millionen nächstes Jahr und läuft dann aus. Und Jrue Holiday verdient nächstes Jahr 32,5 Millionen und danach steigt der Vertrag sogar noch an auf bis zu 37,2 Millionen in der 27er, 28er Saison, da ist es dann auch noch eine Player-Option, also da hätte man dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte er die nicht gezogen oder was auch immer, aber wahrscheinlicher, wenn es sein Decline so weitergeht, dann würde die ziehen und dann hätte man halt die nächsten 2 Jahre auch noch, die nächsten 3 Jahre meine ich, sehr, sehr teuren Spieler unter Vertrag gehabt, der vielleicht nicht mehr zu diesen Leistungen imstande ist, die man letztes Jahr noch von ihm gesehen hat, als er in den Finals ja auch richtig stark war und generell in den Playoffs stark gezockt hat. Jetzt geht es halt für ihn in Richtung der Trailblazers. Da bin ich gespannt, was die mit dem Kader noch machen wollen. Ich finde es gerade auch irgendwie so ein bisschen ein komischer Kader, in Anführungszeichen. Also da bin ich mir irgendwie unsicher, ob die schon richtig angreifen wollen, ob die quasi denken, sie sind die Houston Rockets so ein bisschen, die ja in dem vorletztes Jahr auch gut waren und dann letztes Jahr eben explodiert sind, direkt über 50 Siege geholt haben. Also könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Gameplan ist, den sich die Strategie ist, die die Blazers sich abschauen wollen. Und ich glaube, für die Celtics war einfach wichtig, Geld zu sparen. Und es ist halt Anthony Simons geworden. Vielleicht kann man den ja auch noch dann zur Trade-Deadline noch mal irgendwie weiter traden an irgendein Team, was einen Playmaker braucht oder so. Oder man kann ihn irgendwie günstig halten oder was auch immer. Also bin ich mal gespannt. Aber würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es nur ein Rental ist, ehrlich gesagt.
Ich sehe gerade, dass die Portland Trail Blazers noch bis 2028, 29 einen Cap Hold für Rondae Hollis-Jefferson haben. Wie geil ist das denn? Den nimmt man gerne in Kauf, würde ich sagen. Finde ich gut. Ja, also absolut. Kleiner Spoiler-Alert. Ich bin mir zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz sicher, dass die Portland Trail Blazers nicht die nächsten Thunder oder irgendwas sind. Weil dafür ist der Kader einfach auch nach wie vor viel zu unrund. Also da passt sehr viel einfach gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Idee irgendwie war, okay, wir holen jetzt hier gerade in den Backcourt neben Scoot Henderson jemanden, der einfach wahnsinnig seriös irgendwie seinem Tagwerk nachgeht und vielleicht kann dann irgendwie auch Scoot Henderson noch ein bisschen von Jrue Holiday lernen auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich irgendwo sinnvoll ist, weil Scoot Henderson braucht, glaube ich, jemanden vom Typ Jrue Holiday irgendwie neben sich. Nur wird wahrscheinlich Jrue Holiday, abgesehen davon, jetzt das Team irgendwie nicht so wahnsinnig voranbringen. Und ich vermute mal, dass man vielleicht von den Anthony Simons, ich meine, der hat letztes Jahr über 20 Punkte aufgelegt und war vorletztes Jahr sogar noch besser, vielleicht auch einfach mehr hätte kriegen können als Gegenwert, als einen super alten Jrue Holiday mit ganz viel, also mit ganz langem und ganz hohem Vertrag. Deswegen, ich finde es von Seiten der Celtics eigentlich ganz gut, bin ich zufrieden, weil ja, den Celtics ist es wurscht, aber man will natürlich trotzdem nicht einen Spieler wie Jrue Holiday einfach dumpen, sondern willst ja irgendwie einen Gegenwert haben, mit dem du möglicherweise dann wieder was anfangen kannst, meinetwegen auch im Winter, ne, oder nächstes Jahr. Und ich glaube, dass du mit Anthony Simons da einen jungen oder relativ jungen, 26 ist er jetzt, Spieler hast, der momentan, Stand jetzt, so ein bisschen auf dem Zenit seiner Karriere ist. Also auf jeden Fall ist es für ihn vorangegangen in den letzten Jahren. Und mit dem kannst du natürlich dann auch weiterhin was anfangen. Insofern bin ich da aus Sicht der Celtics sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte.
Absolut. Also ich glaube, aus Sicht der Celtics ist der Trade auf jeden Fall richtig gut. Und bin mal gespannt, wie sich Simons da nächstes Jahr macht, ob wir den lange bei den Celtics sehen werden. Und vor allem, ich glaube, bei den Trailblazers bin ich auch gespannt, ob Holiday dann von der Bank kommt hinter Henderson, ob er starten soll oder wie sich das Ganze da entwickelt. Er ist ja als Veteran natürlich auch eine Präsenz, die in dem Lockerroom vielleicht gar nicht so schlecht tut. Von dem her, mal schauen, was das wird. Ich würde sagen, dann machen wir mit dem nächsten Trade weiter, den es gab. Und es wäre der Jordan Poole Trade, würde ich jetzt mal nennen. Und zwar haben die Wizards Jordan Poole, Sadiq Bey und den Pick Nummer 40 abgegeben und haben sich dafür CJ McCollum, Kelly Olynyk und einen Future Second Rounder reingeholt. Also die Pelicans wollten scheinbar mit Jordan Poole sich etwas verjüngen. Jetzt ist die Frage, haben sie sich auch verbessert?
Also ich fand schon mal interessant, dass du gesagt hast, der Jordan Poole Trade, weil bei mir ist es hier der CJ McCollum Trade. Und ich glaube, das sagt auch schon mal in gewisser Weise was aus. Also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie steht man zu Jordan Poole und wie steht man zu CJ McCollum. CJ McCollum ist alt, könnte man glaube ich so sagen. Und ich verstehe nicht so hundertprozentig, was die Wizards jetzt mit dem neuen Paket so wirklich anfangen wollen. Also da geht es halt einfach weiter in Sachen Rebuild. Klar, man hat Spieler, von denen man weiß, irgendwie mit denen möchte ich nicht in die Zukunft gehen, nämlich Jordan Poole, Sadiq Bey, abgegeben. Hat sich dafür zum Beispiel mit CJ McCollum einen Veteranen reingeholt, von dem man sich jetzt auch erwartet, dass der genau diese Seriosität ins Team bringt, die wir jetzt gerade schon angesprochen hatten bei Jrue Holiday, bei den Blazers. Ich finde, insofern, also dieser Ansatz ist, finde ich, jetzt bei diesen beiden Trades komplett vergleichbar. Ich glaube, Kelly Olynyk ist jetzt auch niemand, der irgendwie im Lockerroom wehtut oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, jetzt, das ist okay irgendwie. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass die Wizards jetzt irgendwie da wahnsinnig sportlich vorankommen würden. Was bedeutet, sie wollten auch irgendwie diese Leute abgeben. Und das heißt jetzt natürlich, so wie du es gesagt hast, die Pelicans haben sich Jordan Poole geholt, um sich zu verjüngen, vielleicht zu verbessern. Und da würde ich jetzt mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen irgendwie dranhängen an die Geschichte. Weil ich meine, wenn die Pelicans eins hatten, dann war es doch tatsächlich recht unseriöser Basketball, einfach zuletzt, weil die halt Spieler hatten wie ein Zion Williamson, den ich jetzt nicht zwingend unter seriös einordnen würde. Ja gut, so viele andere, die jetzt irgendwie unseriös irgendwie daherkommen, haben sie jetzt auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall hat es insgesamt so vom ganzen Roster-Fit her eigentlich nicht wirklich gepasst bei den Pelicans. Und jetzt hast du halt einen DeJounte Murray hast du da. Den würde ich jetzt dann doch wieder eher unter seriös einordnen. Daneben dann den Jordan Poole, irgendwie wie teilst du das auf, spielt dann Murray und Poole zusammen. boah, weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber tatsächlich einen CJ McCollum hätte, von dem ich genau weiß, was er eben bringt, weil theoretisch, wenn Zion fit ist, irgendwie, da würde ich mir halt erwarten, dass das Scoring eher von ihm kommt und von Murray und je nachdem, wie du halt außen rum gruppierst. Also ich, wenn, sagen wir es mal so, wenn ich die Pelicans gewesen wäre, hätte ich jetzt ausgerechnet Jordan Poole nicht haben wollen. Sadiq Bey ist dann eher Füllmasse, glaube ich, jetzt in diesem Trade. Und was war es noch? Der 40. Pick der Draft, ja gut. Also, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Irgendwie, insgesamt ist es so ein bisschen ein Trade, der läuft bei mir so unter ist mir egal durch. Ich mag CJ McCollum. So, ich habe irgendwie nichts Sinnvolles. Ich habe nichts Sinnvolles beizutragen, außer ich traue Jordan Poole keine 2 Meter über den Feldweg. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit ihm, egal ob er jetzt bei den Wizards da zockt oder bei den Pelicans.
Man muss sagen, bei den Wizards, glaube ich, ist der Trail halt auch hauptsächlich daraus entstanden, dass sowohl McCollum als auch Olynyk beide auslaufend sind. Man könnte jetzt mit CJ auch irgendwie eine Extension vereinbaren, aber ich vermute eher, dass man sich einfach den Capspace fürs nächste Jahr offen lassen will. Ich meine, ich sehe es jetzt gerade nicht, doch hier, man hätte nächstes Jahr dann 77 Millionen Capspace, weil so viele Spieler eben auslaufen, von denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt jemanden halten will. Also Middleton läuft dann eben aus, Marcus Smart läuft aus, CJ läuft aus, Olynyk läuft aus und so weiter. Also da sind sehr viele ältere Spieler, die auslaufen. Vielleicht kann man ja nächstes Jahr dann irgendwas mit dem Capspace machen, ist vermutlich die Überlegung. Poole läuft halt noch ein bisschen länger. Also der hat sowohl dieses als auch nächstes Jahr noch Vertrag über 32 respektive 34 Millionen. Den Pelicans scheint es nicht zu stören, was ich ein bisschen komisch finde. Ich finde jetzt, Jordan Poole ist jetzt auch nicht unbedingt ein sehr seriöser Basketballer, wobei ich schon finde, dass er letztes Jahr für mich zumindest tendenziell der bessere Spieler vielleicht war. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, könnte man mich vielleicht auch vom Gegenteil überzeugen, aber in dem, was ich zumindest gesehen hatte, fand ich ihn zumindest ein bisschen besser. Ist jetzt aber auf jeden Fall ein ähnliches Level an Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einen deutlich besseren Spieler mit Jordan Poole reinbekommen hat. Für mich hat man halt ein bisschen einen variableren Spieler reinbekommen, vielleicht auch ein bisschen besserer Playmaker mittlerweile als CJ McCollum, wobei man sagen muss, dass CJ McCollum natürlich schon auch ein sehr, sehr konstanter Spieler war über die letzten Jahre. Also es ist einer der wenigen Spieler, der seit der Saison 2015-16, also jetzt über 10 Saisons, immer über 20 Points per Game gemacht hat, beziehungsweise genau 20 Points per Game in der einen Saison, also sehr, sehr konstant in seinem Output und offensiv schon noch ein geiler Zocker im Endeffekt irgendwie. Jordan Poole hat vielleicht noch irgendwie mehr Upside, die man sich da erhoffen kann. Also CJ ist halt schon 32, wird vor der nächsten Saison 33 und Jordan Poole ist da schon noch deutlich jünger. Der wird jetzt dann erst, ist jetzt gerade erst 26 geworden. Also vielleicht hofft man sich da auch noch eine gewisse Upside. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es in New Orleans wird. Die haben ja jetzt auch noch, du hast vorhin gesagt, die Shonta Murray, der auf seinem, mit seinem gerissenen Achilles auch noch rumsitzt. Der wird auch auf jeden Fall noch länger ausfallen. Der hat sich den Ende Januar zugezogen. Also mal schauen, ob der nächstes Jahr überhaupt irgendwann eingreifen kann oder wie spät er eingreifen können wird. Also da hat man ja auf jeden Fall in New Orleans auf jeden Fall noch irgendwie einen Point Guard gebraucht. Jetzt hat man im Draft noch Jeremiah Fierce gedraftet, der auch ein Playmaker-Ballhändler ist mit dem 7. Pick. Jetzt mal schauen, ob der dann irgendwie neben Jordan Poole starten wird oder dann eher von der Bank kommt oder was man da macht. Aber ich glaube irgendwie, das Pelicans-Team ist irgendwie so, noch so im Umbruch, dass da sowieso noch einige interessante Sachen passieren. Also man hat ja im Draft auch noch irgendwie einen wilden Trade-Up gemacht, den man auch noch nachher dann besprechen kann. Also da ist eh einiges Interessantes mit dem Front Office möglich. Also Joe Dumas ist da auf jeden Fall nicht scheu, seine Trades direkt durchzuziehen.
Ich finde es halt interessant, dass jetzt in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr im Endeffekt CJ McCollum also ähnliche Assist-Zahlen aufgelegt wie Poole, mehr gescored, mehr Punkte aufgelegt und er war der bessere Schütze. Und jetzt frage ich mich so, wie ist, was machen wir jetzt da draus? Also Jordan Poole ist jünger, ja. Er ist aber auch minimal teurer sogar. Also ich verstehe es nicht so ganz. Und ich, also wirklich, also Jordan Poole und Zion zusammen, boah, weiß nicht. Also macht mir jetzt kein gutes Bauchgefühl.
Ja, kann ich auf jeden Fall irgendwo verstehen. Ist jetzt nicht der geilste Trade, auf jeden Fall. Und ich wäre jetzt auch nicht besonders heiß drauf, mit Jordan Poole unbedingt in die nächste Saison zu gehen, aber ich wäre jetzt auch nicht besonders heiß drauf, mit CJ McCollum in die nächste Saison zu gehen, ehrlich
Nee,
gesagt.
das ist schon irgendwo richtig, ja. Wobei, also wie gesagt, da weißt du halt, was du kriegst. Vielleicht haben sie auch einfach Bock gehabt, mal Swaggy Pool in ihrem Team zu haben. Ich habe gerade nachgelesen, das ist tatsächlich einer seiner Spitznamen. Um Gottes Willen. Ja, dann kommen wir doch ganz schnell zum nächsten Trade. Der hat mal wieder meine Boston Celtics betroffen. Nämlich, die hatten weiterhin Geld zu sparen und haben dementsprechend Kristaps Porzingis an die Hawks abgegeben. Und die Hawks haben dazu noch einen Second-Round-Pick bekommen. Juhu. Und die Celtics dafür im Gegenzug Serge Niang, a.k.a. den Minivan. Und ebenfalls ein Second-Round-Pick. Und um das ganze Ding irgendwie rund zu machen und finanziell passig, haben dann die Clippers auch noch Terrence Mann und den 22. Pick, der jetzt über Atlanta kam, an die Nets verschifft. Also mir hat hier Andy vom
Nee,
Airball-Podcast.
die Clippers haben den nicht mehr verschifft, Terrence Mann. Der hat schon in Atlanta gezockt.
Entschuldigung, richtig, ja. Der war bei mir irgendwie nur unter Clippers abgespeichert, du hast natürlich vollkommen recht. Mir hat Andy vom Airball-Podcast, hat mir schon gratuliert. Viel Spaß mit Mann, habe ich eben geantwortet. Ja, es war leider ein sehr kurzes Vergnügen, aber wird immer eine unserer Franchise-Legenden bleiben. Tja, jetzt stehen wir also mit dem Minivan da. Jetzt sagen wir es mal so. Ich fasse mich kurz. Die Celtics mussten Geld sparen. Also war klar, Kristaps muss weg, zumal er ja jetzt irgendwie mal wieder so ein bisschen an seinen Ruf angeknüpft hat, dass er eben in wichtigen Phasen auch ganz schnell mal raus sein kann. Diesmal war es keine Verletzung, sondern eine etwas mysteriöse Krankheit. Ich glaube, wir wissen immer noch nicht ganz genau, was es war, richtig?
Also ich habe auf jeden Fall nichts gelesen. Also es ist immer noch so ein bisschen schleierhaft. Er scheint aber aktuell schon Tennis zu spielen und will auch mit seiner Nationalmannschaft auf jeden Fall diesen Sommer zocken. Also scheint es nicht so krass zu sein, aber bin mir auch unsicher, ob man das schon final beurteilen kann. Vielleicht muss man da echt abwarten, wie er jetzt im Sommer eben ausschaut.
Das kann sein. Also gut, ich habe heute auch Tennis gespielt. Es war grauenhaft, insofern, das hat noch nichts zu sagen. Aber die Teilnahme an der Nationalmannschaft dann natürlich eher. So, und dafür gab es dann halt als Gegenwert dann für die Celtics jetzt in dem Fall, um da kurz drauf zu blicken, Serge Niang. Also, wo ich jetzt vorhin bei Anthony Simons noch sagen kann, konnte, das finde ich spannend. Damit kann man was machen. Irgendwie ist jetzt natürlich Serge Niang, kann man das jetzt irgendwie nicht sagen, wenn man ehrlich ist. Also, ich sehe jetzt auch irgendwie nicht Al Horford und Serge Niang nebeneinander spielen. Irgendwie passt das gar nicht. Also, meine Begeisterung hält sich dann schon arg in Grenzen. Dass man natürlich das Geld da eingespart hat, das macht Sinn. Für die Nets glaube ich auch eher jetzt nicht so relevant, aber für wen es da durchaus relevant ist, und da sollten wir wahrscheinlich hauptsächlich drüber sprechen, sind die Hawks. Denn Kristaps Porzingis, wenn fit und wenn er atmen kann und wenn er sich beim Tennis nicht irgendwie den Knöchel bricht und überhaupt, dann wäre der natürlich ein krasses Upgrade für diese Hawks. Ne? Also sowohl defensiv, wo er sich in den letzten Jahren schon immer mehr Richtung Defensivanker auch hin entwickelt hat, als auch irgendwie offensiv, weil er einfach 4 Meter groß ist und halt von überall Dreier, beziehungsweise Vierer, wenn es welche gäbe, nehmen kann.
Ja, absolut. Also ich finde Porzingis für das Team auch irgendwie interessant, muss ich sagen. Gibt auf jeden Fall schon wieder diverse Hawks-Fans oder auch Analysten, die sich teilweise irgendwie in die Hawks reinreden für Homecourt-Advantage und so ein Zeug. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Aber könnte schon irgendwie ein spannendes Team nächstes Jahr sein. Und bei Porzingis hängt halt wirklich viel von der Fitness ab. Da würde ich jetzt erstmal abwarten. Für die Celtics halt wieder ein Money-Saving-Move, der sehr, sehr gut funktioniert hat, weil man eben Terrence Mann saugünstig losgeworden ist. Ja, ist ein bisschen bitter für die Hawks, dass sie quasi das letzte Front Office oder letzte GM hat ja vor ein paar Monaten noch Terrence Mann geholt. Man hat mit Bojan Bogdanovic auf jeden Fall den besseren Spieler abgegeben und jetzt hat man ihn nicht mal ein paar Monate später direkt dumpen müssen, weil man sonst also weil man das Gehalt irgendwie loswerden will, was Terrence Mann noch 3 Jahre verdient. Jetzt hat man mit Porzingis jemanden, der auch noch Extension eligible ist, also könnte auf jeden Fall entweder noch eine Vertragsverlängerung in diesem Sommer passieren oder dann eben, wenn er Unrestricted Free Agent im nächsten Sommer ist, bin ich mal gespannt, ob die Hawks ihn direkt längerfristig binden wollen oder ob man da noch ein bisschen nervös ist, was seinen Gesundheitszustand angeht und dann vielleicht lieber noch ein paar Monate abwartet und dann im nächsten Sommer erst an solche Verlängerungsgespräche geht.
Also das würde ich mal dringend empfehlen, einfach so aus Erfahrungen heraus.
Wobei immerhin in dem Titeljahr, in der Regular Season war da auf jeden Fall ja ein extrem wichtiger Faktor für die Celtics. Safe. Und auch in den Playoffs sah er bis zu seinen Verletzungen ja schon ganz okay aus. Und in den Finals, dieses eine Game gegen die Mavericks, hat er ja auch irgendwie losgelegt wie die Feuerwehr und direkt im Endeffekt im Alleingang das Spiel entschieden fast.
Ja, ach, weißt du, das ist ja auch immer nur so ein bisschen so kleinliche Enttäuschung, für die er nichts kann. Also was kann er dafür, wenn er jetzt, wenn er irgendeine mysteriöse Krankheit bekommt und nicht atmen kann? Das ist ja nicht so, als hätte er sich irgendwie dumm angestellt. Also gut, man weiß es nicht, ja. Also vielleicht hat er vorher irgendwie eine Pockenparty gemacht oder sowas und das ist ganz schiefgegangen. Sowas soll es ja auch schon gegeben haben. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er hat halt einfach Pech gehabt, hat sich irgendwo angesteckt und zack, und dann bist du halt raus. Und ja, er war natürlich ein großartiger Bestandteil auch dieses Championship-Kaders und einfach ein unfassbar wichtiger Mann für die Celtics, weil er halt wirklich sportlich, wenn er fit ist, im Team so viel geben kann, auch durch seine Größe und, muss man auch sagen, in den letzten Jahren natürlich durch diese hinzugewonnene Cleverness in der Defense. Es ist nicht so, dass Kristaps Porzingis immer der brutale Defensivspieler war, nur weil er groß war. Also ich erinnere mich noch an New York-Zeiten, da gab es schon gute Möglichkeiten, um ihn irgendwie rumzukurven. Das gibt es jetzt so in der Form einfach nicht mehr. Und gleichzeitig ist sein Wurf von draußen stabiler geworden, einfach eine brutale Waffe. Also wenn er da manchmal steht, 1-2 Meter hinter der Dreierlinie und abdrückt, schaut immer noch aus wie ein Zweier, einfach weil er so lang ist. Aber er hat da wirklich eine Sicherheit drin und ich glaube auch, dass es den Hawks wirklich einen Kick geben kann. Gleichzeitig finde ich es natürlich witzig, so wie du es jetzt gesagt hast, dass es schon Hawks-Fans gibt, die sich da in ganz anderen Sphären wähnen. Das ist auch so ein bisschen das Sympathische an der Liga, dass du bist eigentlich immer nur im Kopf einen Trade davon entfernt, einfach eine Dynastie zu gründen. Und zwar egal, bei welchem Team du bist. Ich finde es einfach immer lustig. Auf der anderen Seite will ich das jetzt auch insofern gar nicht in Abrede stellen. Natürlich gibt es die Möglichkeit in gewisser Weise, weil einfach der Osten so schwach ist und weil einfach Teams hier wie die Celtics, die Bucks ohne Lillard und Co., möglicherweise einfach auch in keinster Weise an ihr Maximum da rankommen. Also warum sollen dann nicht andere Teams wie vielleicht auch mal die Hawks aufrücken? Klar. Aber ich sag mal so, das will ich auch erst mal sehen. Aber nichtsdestotrotz, geiler Trade für die Hawks. Also die kann ich wirklich beglückwünschen. Celtics in gewisser Weise auch okay, muss das so sein. Ich hätte mir natürlich irgendwie ein bisschen, vielleicht irgendwie einen jüngeren oder vielleicht noch irgendeinen höheren Pick oder sowas gewünscht. Aber das heißt drum, die anderen Teams wissen natürlich auch, dass die Celtics da Nöte haben. Und dann sinkt einfach der Preis. Also es ist der Preis, der Markt macht den Preis, oder wie heißt es immer so schön? Und zum Markt gehört eben auch die Not des Verkäufers. Ne? Das ist halt immer ein gewisses Problem. Ja gut, und dann haben wir noch einen Trade, der außerhalb hier des ganzen Draft-Spektakels stattgefunden hat. Die Suns haben sich Mark Williams geangelt, den guten von den Hornets, der ja eigentlich schon so gut wie in L.A. war und dann irgendwie doch nicht mehr, weil sämtliche Medicals Achtung, Achtung gerufen haben und die Lakers dann gesagt haben, nee, den nehmen wir mal lieber nicht, der ist ja halb kaputt, der gute Mann, jetzt ist er bei den Suns, herzlichen Glückwunsch. Also wäre ich echt mal gespannt, was jetzt hier die Medicals ergeben haben und vor allem, was haben denn die Medicals der Lakers dann gesagt? Also ist er jetzt einfach wieder fit? Oder hatten die da ganz andere Sorgen? Es kam jetzt nicht so richtig raus, über was sich die Lakers genau Sorgen gemacht haben und warum sich die Suns jetzt keine machen. Das finde ich ganz interessant. Und nur der Vollständigkeit halber als Gegenwert haben die Hornets den 29. Pick bekommen, den diesjährigen. Und dann noch einen 2029er First-Round-Pick und Vasilije Micić. So, und was machen wir jetzt da draus, Patrick?
Ja gut, bei Micić muss man sagen, der ist einfach nur Cap-Filler im Endeffekt, da hat man halt einen Vertrag gebraucht. Er hat natürlich auch schon für die Hornets gespielt gehabt letztes Jahr, aber der wird voraussichtlich rausgekauft, würde ich jetzt mal annehmen, außer er möchte noch in Charlotte bleiben. Es gibt auf jeden Fall schon, wenn ich jetzt die News, wenn man den glauben darf, gibt es Interesse aus Europa auf jeden Fall an ihm. Da hätte er genug Leute, die da Interesse hatten oder genug Teams, besser gesagt, jetzt bei den Hornets, glaube ich, wird man ihn da jetzt nicht großartig ausprobieren wollen, ehrlich gesagt. Und was Williams angeht, gab es ja schon die Gerüchte, dass die Lakers eher den Trade so ein bisschen bereut haben und die öffentliche Reaktion ihnen gezeigt hat, dass man den vielleicht nicht hätte machen sollen. Dann hat man sich da ein bisschen rausgeredet mit den Medicals, ob die wirklich so schlecht waren, glaube ich, das kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, selbst wenn da irgendwas gewesen wäre, dann hätten die Suns ja jetzt auf jeden Fall da mal genauer hingeschaut. Und das wird jetzt wohl nichts großartiger gegeben haben. Ich glaube, muss halt auch sagen, der Lakers-Trade, der da vor ein paar Monaten noch über die Bühne gegangen ist, der war ja auch ein bisschen besser für die Hornets auf jeden Fall. Also da hätte man noch einen besseren First-Round-Pick auf jeden Fall bekommen. Jetzt hat man hier ja nur den 29. Pick bekommen und den 2029er Pick. Das wird der schlechtere von Cleveland, Utah und Minnesota sein. Das wird vermutlich irgendwie, keine Ahnung, ein später First-Rounder sein, maximal irgendwie so Richtung 22, würde ich jetzt mal schätzen, weil eins von dem Team, von den drei Teams wird schon gut sein, würde ich jetzt mal annehmen. Aktuell ist ja Cleveland noch in einer guten Situation. Minnesota wird bestimmt auch nicht auf einmal irgendwie scheiße sein, würde ich jetzt mal annehmen.
Nee, denke ich auch nicht.
Dementsprechend, also das wird jetzt nicht kein hoher Pick werden, aber zwei First-Rounder sehen auf jeden Fall schon mal ganz gut aus für Mark Williams. Ich denke, für die Suns hat man auf jeden Fall gesehen letztes Jahr, dass sie einen Center noch dringend brauchen. Jetzt holt man sich halt Mark Williams rein. Plus man hat ja noch im Draft zwei Center geholt, glaube ich. Also da ist jetzt auf jeden Fall auf der Position genug Material da. Selbst wenn Mark Williams jetzt irgendwie eine halbe Saison verpasst, glaube ich, ist man da jetzt nicht direkt in der Bredouille. Dementsprechend für die Suns ein okayer Trade, würde ich sagen. Jetzt nichts Krasses, aber jetzt auch nicht irgendwie schlimm negativ oder so. Ist auf jeden Fall der bessere Trade zwischen dem KD-Trade und dem Mark Williams-Trade.
Okay, das würde ich auch sagen. Ich finde es nur insofern interessant, weil die Hornets haben ja Mark Williams im Anführungszeichen, also er war ja gar nicht weg, aber gerne wieder zurückgenommen. Zumindest haben sie das so kommuniziert. Ah, Mark Williams, einer von
mussten sie
ja auch. Ja, mussten sie auch, genau. Aber ja, einer von uns, und super, dass er da ist und so. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber warum wolltet ihr denn dann vorher traden? Und zack, war er dann aber schon in den nächsten Gerüchten drin und zack, ist er auch wieder weg. Also es ist ein bisschen, für mich insofern ein bisschen komisch. Ja, die Hornets haben einen potenziellen Nachfolger im Team. Ja, die Hornets sind komplett im Umbruch und jung und so. Aber Mark Williams ist ja ein Eigengewächs. Also den hat man ja selbst gedraftet. Der hat sich entwickelt. Der, finde ich, steht sportlich mittlerweile eigentlich relativ vielversprechend da. Ist erst 24. Also ist so richtig klar geworden, wo jetzt der Druck herkommt, ausgerechnet Mark Williams wegzukriegen, ist mir noch nicht, ehrlich gesagt. Weil, also den hätte man auch immer noch traden können. Also man hätte auch mal gucken können, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Mit, Herrgott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt sein Ersatz sozusagen?
Wie meinst du? Also der Ersatz bei den Hornets? Mhm.
Mein Gott, wie heißt er denn?
Also der, meinst du Nurkic?
Nee, den Center, den sie jetzt eigentlich spielen lassen wollten.
Ja, ist ja Nurkic, oder?
Nurkic und Jabata im Grunde, ne?
Genau, mehr haben sie ja nicht aktuell.
Ja, so stimmt, genau. Komisch, jetzt hatte ich irgendwie. Wen hatte ich denn?
Die Suns haben Malork ja geholt.
Richtig, genau. Wen hatte ich denn jetzt im Kopf? Egal. Also, auf jeden Fall muss ja das Argument auch nicht zu Ende führen, wenn es nirgendwo hinführt. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mir dann irgendwie, dann hätte ich aber ehrlich gesagt lieber einen Mark Williams jetzt noch im Team, als jetzt irgendwie Nurkic da spielen zu lassen. Oder eben wen auch immer. Und jetzt gerade in der Situation um LaMelo Ball herum oder so, der ist selber 24. Also ich verstehe es nicht so ganz. Aber vielleicht ist da irgendwas vorgefallen oder die waren untereinander nicht so ganz zufrieden. Hoffen wir mal, dass er den Impact, den er möglicherweise bringen kann, dann jetzt auch bei den Suns tatsächlich bringen kann. Denn die haben ja jetzt über Jahre immer so ein bisschen rumgeeiert auf den großen Positionen. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, versuchen sich jetzt natürlich auch unter anderem neben den ganzen Shooting Guards irgendwie auch noch auf Center zu verstärken. Ja gut, und die Hornets, die mauscheln da irgendwie so ein bisschen weiter in ihrem Sumpf. Ja, die Picks, gute Geschichte, die brauchen sie auch. Also sie sind im Rebuild, deswegen immer her mit den Picks, ganz klar. Aber ausgerechnet für Mark Williams, ich weiß nicht, also hätten sie jetzt irgendwie Nurkic wieder abgegeben für Picks, du kriegst natürlich nichts Gescheites dafür, aber hätte ich eher verstanden. Oder ein Grant Williams oder sowas.
Ja, ich finde auch, dass man, glaube ich, an dem Trade auch ganz gut sieht, dass da irgendwie das Tischtuch zwischen den Hornets und Mark Williams zerschnitten war. Also ich finde ihn jetzt keinen optimalen Center oder sowas, nee. Aber er hat jetzt letztes Jahr schon ein Double-Double im Schnitt aufgelegt, klar nur 44 Spiele absolvieren können, hat jetzt auch nachdem er da zurückgeht, wieder, also nachdem der Trade dann nicht durchgegangen ist, schon noch diverse Spiele verpasst. Also es ist auf jeden Fall jemand, wo man da schon Bedenken haben kann, glaube ich. Aber was so leistungstechnisch angeht, glaube ich, schon jemand, wo man sagen kann, in so einem jungen Team wie den Hornets, da probieren wir es doch lieber weiter mit ihm. Ich weiß auch, was du gesagt hast, den Ersatzcenter, den sie jetzt noch haben, also dass es Nurkic ist, ist auf jeden Fall schon ziemlich wild, muss man sagen, weil ansonsten hat man hier wirklich niemand großartig im Team, der die Position ausfüllen kann. Also vielleicht mal Grant Williams über Minuten oder so. Sie hatten ja letzte Saison dann teilweise sogar Taj Gibson gesigned, weil sie keine Big Mans mehr hatten. Also
stimmt, ja.
Ist schon ein bisschen wild, was da passiert in Charlotte. Aber ich muss ehrlich sagen, wundert mich auch nicht so ganz. Ich bin bei Charlotte irgendwie die letzten Jahre raus, irgendwie, was das angeht. Von dem, vielleicht passiert da jetzt ja im Sommer auch noch was. Die Free Agency hat ja noch nicht mal angefangen. Vielleicht holt man sich ja noch irgendwie einen Center rein oder so. Wäre auf jeden Fall dringend nötig, weil auch Nurkic ist nicht immer der verlässlichste Spieler. Dementsprechend mal schauen, was da noch passiert. Aber ist auf jeden Fall ein Trade, den ich irgendwie komisch aus Sicht von Charlotte finde, auf jeden Fall.
Ja, also ich finde, Nurkic passt ja auch gar nicht ins Altersprofil, ne? Also LaMelo mit 24, der ist ja mehr oder weniger jetzt so der Centerpunkt dieser ganzen Aufbaugeschichte. Und dann Nurkic mit 31 dazu, der in den letzten Jahren vielerlei Probleme hatte. Und so unseriös, wie er da aufgetreten ist, passt er natürlich auch in gewisser Weise auch wieder sehr gut zu Charlotte. Also da kann er einfach nahtlos anknüpfen. Und dann rennen da noch Leute rum wie Daquan Jeffries oder so. Also irgendwie, weiß ich, wäre da nicht ganz schlau aus der Geschichte. Aber, wie gesagt, wir sind noch am Anfang des Sommers. Vielleicht reden wir ja im Verlauf des Sommers dann nochmal anders über dieses Team. Ich glaube es nicht, aber wer weiß. ja, und damit wären wir eigentlich durch. Mehr ist bisher Großes nicht passiert. Mit Ausnahme natürlich der Draft-Hüstel. Aber über die wollen wir heute ja nicht großartig sprechen. Du hattest, glaube ich, noch ein oder zwei Trades, die im Laufe der Draft gelaufen sind, der Vollständigkeit halber, oder?
Ja, ich habe jetzt die ganzen Second-Round-Draft-Picks, die rumgetradet wurden, die habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Aber so die zwei größten Trades, die passiert sind in der ersten Runde, die habe ich jetzt mal notiert. Und zwar ging der 11. Pick nach Memphis. Und die haben dann mit Cedric Coward genommen, der ja auch ungefähr da angesehen wurde. Ein paar Leute hatten den auch höher. Und haben dafür ihren 16. Pick nach Portland geschickt. Einen 2028er First-Round-Pick und zwei Seconds. Also sie wollten scheinbar unbedingt Cedric Coward holen. Besonders witzig allerdings, wen die Trailblazers mit 16 gepickt haben. Und zwar haben die Young Hansen gedraftet.
Geiler Name übrigens.
Ja, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich es gerade richtig rum habe oder nicht. Ist mit den chinesischen Namen teilweise ein bisschen verwirrend. Ein paar Artikel haben es auch andersrum, also haben Hansen Young geschrieben. Ich möchte da jetzt kein Geld drauf wetten, ehrlich gesagt. Er ist auf jeden Fall ein chinesischer Spieler, der ja, so ein bisschen Jokic-Comparisons gezogen hat, was sein Passing und so weiter angeht, ist natürlich Jokic ganz, ganz andere Liga auf jeden Fall. Aber die meisten Analysten und Scouts und so weiter hatten den deutlich später gemockt, also oder auch deutlich später auf ihren Big Boards. Also ich glaube, Sam Vicini und so weiter und auch die ganzen anderen hatten den irgendwo Richtung Anfang der zweiten Runde, also so in den 30ern, und den an 16 zu ziehen, ist auf jeden Fall ziemlich mutig gewesen, würde ich mal sagen, von den Trailblazers, und auf jeden Fall eine Wette auf ihr Bigboard, muss man sagen. Ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig, dass man hier so ja, so krass auf sein eigenes Board wettet, weil man hätte ja auch sagen können, ja, wir traden irgendwie für den, keine Ahnung, 28. Pick oder so und nehmen ihn dann noch. Da hätten die meisten vermutlich immer noch gesagt, oh, ist aber ein ziemlich aufregender Pick, den er da in der ersten Runde noch macht, aber hätte vielleicht niemand so überraschend gefunden. Erinnert mich so ein bisschen an den Pokuševski-Pick, den die Thunder damals gemacht hatten. Die haben ja auch irgendwie ihren Pick da nochmal hoch oder runter getradet. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Haben, glaube ich, den Pick weggetradet, der Şengün geworden ist, und haben dann Pokuševski mit ihrem Pick gedraftet, und der ist ja mittlerweile nicht mal mehr in der Liga und hat auch über die gesamte Spielzeit, die er in der Liga hatte, nie wirklich Impact gehabt, war so ein bisschen so ein Gimmick-Spieler, würden viele vielleicht sagen, und ja, so ein bisschen Vibes kriege ich da auch, ehrlich gesagt. Ja. Aber keine Ahnung, ist natürlich jetzt sehr früh, das zu beurteilen. Ich fand ein paar Videoclips von Young Hansen gesehen, die fand ich irgendwie eher ganz interessant, muss ich sagen.
Okay, also da
waren die Teams dann zumindest aktiv. Ich muss gestehen, ich kann da relativ wenig dazu sagen, weil ich mich, wie eigentlich jedes Jahr, aber dieses Mal auch mit der Draft Class so ziemlich gar nicht beschäftigt habe. Der einzige Name, der mir wirklich halt einfach permanent um die Ohren geflogen ist, war Cooper Flagg. Ich fand es aber insgesamt ganz interessant, dass im Vergleich zu den letzten Jahren, da war es meistens so, dass du so die, und ich das ist jetzt wirklich sehr anekdotisch, also nur von mir ausgehen, die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Namen meinetwegen, die mir schon immer im Begriff waren. Und dieses Jahr ist es halt echt Cooper Flagg, Cooper Flagg, Cooper Flagg. Und alles andere spielt irgendwie gefühlt überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen hättest du jetzt jeden Namen nennen können, hättest auch Young Cheesy irgendwie anbringen können. Hättest du wahrscheinlich auch geglaubt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran anschließen, an diese Geschichte. Das werden wir auch tun, denn demnächst wird natürlich ein, ich hoffe, ausufernder Pod mit Dennis erscheinen, der uns dann den ganzen Draft, den ganzen Draft-Abend nochmal erklären wird, wer was gepickt hat, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und wenn wir da Dennis am Start haben, ist das natürlich immer großartig, weil der kennt sich da schlicht und ergreifend aus wie kein Zweiter, da freue ich mich drauf. Und dann finde ich vielleicht auch so langsam mal in die Draft-Class rein. Die letzten Jahre habe ich tatsächlich eigentlich immer damit reingefunden, dass wir meistens vorher einen Pod gemacht haben mit Dennis dazu. Und dann habe ich die ganzen Namen gehört, mich ein bisschen mit beschäftigt. Und diesmal hat er nicht stattgefunden. Also habe ich keinen Plan. So, aber wir werden die
Jungs, geht mir tatsächlich ähnlich, vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei dir. Ich habe schon die ganzen Pods von Jonathan bei Jeden Tag NBA und natürlich auch von Dennis bei Gathering Intel gehört. Ich glaube auch wirklich jeden dieses Jahr. Also von dem her war ich zumindest, was so auditiv vorgeht, ganz gut vorbereitet. Ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, Spieler zu scouten oder so. Ja. Auch unter anderem, weil die Warriors ja gar keinen Pick hatten. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, in welcher Draft-Range ich mir Spieler ansehen soll, die für, in Anführungszeichen, mein Team interessant gewesen wären. Und was den ganzen Rest angeht, ist mir das ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Mhm. Da verlasse ich mich sehr gerne auf Dennis und auf die ganzen anderen Leute in der Draft-Bubble, die da sehr, sehr guten Content machen, und dann schaue ich mir da mal ein paar Videos vielleicht an oder höre ein paar Podcasts, und dann fühle ich mich da auch immer gut genug vorbereitet, ehrlich gesagt, muss ich zugeben.
Ja, definitiv. Und wer jetzt Angst hat, dass er da irgendwie total abgehängt wurde, dem kann ich insofern beruhigen. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wir sehen einige von den Jungs dann in der Summer League, wer Bock hat. Und wenn nicht, sehen wir sie dann spätestens zum Saisonstart, und da schält sich meistens relativ schnell raus, auf wen man da setzen kann und auf wen nicht. Also keine Sorge, und ansonsten einfach fleißig Dennis Content und den Content der Draft Double konsumieren. So, ich fange das Lallen an, du merkst schon. Das heißt, ich brauche ganz dringend was zu essen. Und damit beschließen wir diesen Podcast heute auch. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu vermelden oder so, oder zum Thema zu ergänzen. Aber ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen jetzt mit dem Themen, oder?
Nee, ich hab soweit nichts mehr. Ich schau nochmal einmal schnell bei Shams rein. Nicht, dass wir nochmal irgendwie einen Blockbuster-Trade verpassen oder so.
Ja, immer gute Idee.
Aber nein, wir haben nichts verpasst, außer dass Andre Drummond seine 5 Millionen Player-Option gepickt hat. Und angeblich wollen die Rockets alle ihre Free Agents behalten. Aber gut, das ist jetzt nicht sonderlich interessant, glaube ich.
Das ist.
Oh, und vor 7 Stunden wurde Masai Ujiri von den Raptors rausgeworfen, beziehungsweise sie haben sich einvernehmlich getrennt. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hattest, ist jetzt auch nichts, glaube ich, was man in epischer Breite besprechen muss.
Nee, also ich glaube, das ging ja vorher auch schon irgendwie in Gerüchten um. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich habe es vorhin kurz vor dem Pod gelesen und dachte mir irgendwie, hä, war das nicht schon so? Also irgendwie, ja, also komisch, es war irgendwie ja schon gefühlt irgendwie die ganze Zeit schon so, es kann irgendwie so nicht weitergehen. Und man muss auch ganz klar sagen, was zuletzt da passiert ist bei den Raptors, war auch schon teils echt mehr als komisch. Also Masai Ujiri hatte immer den Ruf, irgendwie ein großartiger Manager zu sein, und ich will ihm das auch jetzt auch im Nachhinein nicht absprechen. Vielleicht ist das auch nach wie vor, wer weiß. Aber irgendwie hatte er offensichtlich den Zugriff nicht mehr so richtig. Also er hat dafür gesorgt, dass die Raptors eine Meisterschaft gewonnen haben, was mehr als beachtenswert ist. Aber was jetzt so die letzten 1, 2, 3 Jahre abging, habe ich teilweise irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehen können. Und ich glaube, dass das auch ein ganz guter Zeitpunkt ist, zu sagen, okay, wir probieren es jetzt irgendwie auf einen anderen Weg. Und vielleicht tut ihm auch mal so ein Tapetenwechsel irgendwie ganz gut. Und wer weiß, wie die Dynamik war. Mein Gott, ich brabbel jetzt wirklich, ne? Das ist echt schlimm. Ich brauche Nährstoffe.
Dann sag ich noch schnell was zu dem Ujiri Firing oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Also ich finde es interessant, dass man es jetzt einen Tag nach der Draft verkündet hat. Also man würde ja eigentlich annehmen, dass man, wenn man nicht mehr überzeugt von seinem Entscheidungsträger ist, dass man da dann frühzeitig die Reißleine zieht im Endeffekt, ja, und stimmt, dann dafür sorgt, dass man einen neuen GM hat, der die Draftentscheidung treffen kann. Vielleicht hat man aber auch vor 3 Wochen schon entschlossen, dass man ihn loswerden möchte und hat eben gemerkt, wir finden niemanden mehr, der uns für die Drafts sonst aufbaut, und hat dann halt irgendwie mit den ganzen Analysten und so weiter das Ganze zusammen gemacht. Also gibt ja genug Leute, die in so einem Front Office arbeiten. Da wird Ujiri sicher nicht komplett alleine Entscheidungen getroffen haben auch. Von dem her ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass es jetzt direkt nach der Draft rauskommt. Und muss man mal schauen, was die Raptors da jetzt machen, wen die da reinholen. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob man schon irgendjemand anderen befördert hat oder nicht. Aber auf jeden Fall vielleicht auch interessant für andere Teams. Ujiri war ja, wie du schon gesagt hast, mit der Meisterschaft auf jeden Fall und danach so die 1-2 Jahre auf jeden Fall einer der populärsten und so besten GMs in der Liga. Und jetzt so die letzten Jahre mit dem Weigern, irgendwie Siakam und OG Anunoby zu traden und dann irgendwie immer mit derselben Spielertyp um die Ecke zu kommen. Jetzt hat man sich irgendwie die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen in so eine Sackgasse reinmanövriert. Ich bin mal gespannt, ob der noch mal ein neues Team findet oder ob er jetzt erstmal Pause macht und sagt, ich lasse mich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter bezahlen von den Raptors.
Ja, also es war schon so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil man mit jedem Trade so das Gefühl hatte, das bringt das Team jetzt aber nicht wirklich voran. Ne? Und zuletzt jetzt hier Brandon Ingram dazu zu holen, das war auch so ein bisschen so ein Head-Scratcher. Also, naja, mal schauen. Ich meine, vielleicht schauen wir mal, wie schnell sie sich da raus manövrieren können und wo er demnächst unterkommt, weil ich glaube, dass er demnächst wieder in ähnlicher Position irgendwo sitzen wird, das sollte jetzt irgendwie keine große Überraschung sein, wenn es dann wirklich so weit kommt. Ja, gut, dann Patrick, wünsche ich dir einen schönen Restabend. Mir wünsche ich ein leckeres Essen und euch da draußen alles Gute und bis zum nächsten Pod. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann der mit Dennis sein wird. Insofern, darauf können wir uns dann freuen. Macht's gut und wir hören uns dann, ja, wahrscheinlich spätestens zu Free Agency wieder, ne? Weil ich glaube, da könnte dann doch noch mal ein bisschen was passieren. Also bisher die Offseason so ein bisschen pomadig begonnen, möchte ich fast sagen. Da kann schon noch ein bisschen Fahrt reinkommen, würde ich. Ja, doch. Wär schon schön.
Absolut.
Gut, also dann haut rein und bis zum nächsten Pod.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.